Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder Pottermaus, der Pop-Pop-Pop-Podcast zu Pop-Pop-Pop-Kultur und Zeitgeschehen frei nach dem Propheten Amos mit dem Ant.
Ja, und dem Mitch.
Hallöchen.
We are the Pop Kids.
The Pop-Pop.
Oder the Pottermaus Cats.
Pottermaus so Cats.
Ja. Ist das nicht schön?
Kids ist übrigens ein gutes Stichwort, ne? Also zum Thema
als
heute.
Als wir Kids waren, haben wir ganz viele Sachen gemacht und das eine davon darüber berichten wir heute. Ist ja sowieso, wer uns öfter mal hier hört, merkt, dass wir ziemlich oft in Erinnerungen schwelgen. Mm. Und ich meine, warum sollten wir das auch nicht machen? Weil über das, was gegenwärtig passiert, das machen ja schon, berichten ja schon viele andere. Und kein anderer außer uns beiden hat genau das erlebt, was wir beide erlebt haben, als wir Kids waren. Also warum sollten nicht wir darüber berichten, sondern... Verstehst du, was ich...
Nee, also total! So ganz, nur ja. Wir können von unseren Erfahrungen berichten und ihr ja. Liebt es. Sonst würdet ihr nicht zuhören.
Richtig.
So
richtig.
Einfach ist das. Und falls ihr auch was zu erzählen habt, dann habe ich einen Tipp für euch. Startet Nein. einen Podcast. Aber vorher Ach. Macht ein gutes Skript, habt ein gutes Konzept, habt eine Station-ID und rockt los.
Ja, macht das so wie wir eigentlich.
Ja.
Dann steht dem Ruhm und Ehre eigentlich nichts mehr im Weg.
Ja, aber was wir nicht tun, wir geben keine Podcast-Seminare oder sowas.
Wir gucken, die werden bestimmt schnell ausgebucht sein, wenn wir die geben würden.
Ja. Nee, wir lernen ja auch noch, ne? Und wo man gut lernen kann, das streue ich jetzt doch mal kurz ein. Zum Beispiel bei den Videos von der Subscribe 11. War eine Podcast-Konferenz von Tim Pritlove und seinen Schergen. Wunderbar, diesmal wieder in Berlin. Und alle Videos bei Media CCC zu gucken und in dufter Qualität. Nicht immer bester Tonqualität, aber nach ein paar Minuten kriegen die das hin. Und da kann man eine Menge lernen. Wirklich.
Ja, du hast ja alles angeguckt. Da wirst du bestimmt heute, also wird unsere Sendung heute bestimmt davon profitieren und der geneigte Hörer wird wahrscheinlich einen Unterschied auch merken zwischen dir als Subscribe 11 geschulten Moderator und mir als jemand, dem das irgendwie, also der gar nicht auf deine Link-Empfehlungen gehört hat und sie auch dann nicht angeschaut hat. Und,
ja, ich bin ja schon froh, dass du auf deinen Rechner einen Studio-Link installiert hast und wir ein bisschen Videokontakt haben und dass alles hier auf Band kommt.
Schön, dann fangen wir an.
Und plaudern ein bisschen rum.
Wir plaudern los. Was ist denn so in letzter Zeit passiert? Ne? Wir hatten so eine Episode zu Lego-Minifiguren gemacht. Und das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Ne? Die war sehr schön und wir sagen heute eigentlich gar nichts mehr zu Lego-Minifiguren. Aber Lego kommt gleich ein bisschen vor. Denn es gibt auch einen schönen großen Lego-Store. Ha, den größten Europas, glaube ich sogar. Kann auch sein, dass ich mich irre. Auf jeden Fall war er sehr voll in London, da war ich.
Ach, du warst in London. Erzähl mal. London.
Also auf deine, nicht direkt auf deine Empfehlung hin,
Nein. aber das,
wir haben ja schon über
so Urlaube,
ne? Da haben wir in einer anderen Episode schon darüber philosophiert.
Stimmt, da war ich ja im Sommer. Ne?
Das große Urlaubsbattle.
Ostsee versus East End. Ja.
Ja, also das hat sich wirklich gelohnt. Ich kann einfach nur empfehlen, also auch als Familienstädtereise, so 5-6 Tage haben wir uns da gegönnt. Da kann man wirklich viel sehen. Und man muss auch einfach wirklich den ganzen Tag unterwegs sein und ganz viel Tube fahren und man kommt super von A nach B und von C nach D. Eastbound, Westbound, Southbound, Northbound, mehr muss man gar nicht wissen, ne? Einfach in die U-Bahn steigen und dann gucken, wo geht's hin, wo muss man aussteigen, welche Line. Und auf einmal steht man im Piccadilly Circus, auf einmal steht man vom Buckingham Palace. Ne? Das ist immer schön, man kommt auf der U-Bahn-Station raus und sagt, oh, hier, yeah, St. Paul's. Ne? Alles Liverpool Street, alles ist hier vor einem quasi dargelegt. Ne? Schönstes Wetter, das ist natürlich nicht immer garantiert, ne? Aber hatten wir zumindest die ersten beiden Tage und da strahlt natürlich hier die Themse in besonderem schönen Glanz. Was ich sehr empfehlen kann, ist das, was du auch mir empfohlen hast, nämlich aufs Walkie-Talkie oben drauf zu fahren.
Oh, ja.
Auf dieses, schön, ne? Wenn ihr euch die London Skyline schon mal angeguckt habt, dann habt ihr ja schon bestimmt bemerkt, dass es da sehr lustig geformte Hochhäuser gibt, ne? den Chart zum Beispiel, ne? Der so, was ist das, wie eine Scherbe quasi nach oben sich verjüngt. Ne? So, dann, was haben wir noch? Das Walkie-Talkie habe ich schon gesagt. Das geht oben ein bisschen so auseinander. Ne? Ja, und da oben befindet sich der Sky Garden in luftiger Höhe im 36. Stockwerk. Hat man eine wunderbare Aussicht über London. Man muss sich noch nicht mal, also man muss für vieles bezahlen, man muss auch für viele sehr viel bezahlen. Und dafür muss man sich nur rechtzeitig anmelden, online sich einen Platz reservieren, ein bisschen in die Schlange stellen, das kennt man ja schon. Und
Security.
Dann ist man schon Ja, Security, genau. Wie am Flughafen muss man alles durchleuchten lassen, ne? Alles, was man mitbringt, ne? Und große Sicherheitsvorkehrungen, aber finde ich ja okay. Mhm. Dann fühlt man sich halt wenigstens auch ein bisschen sicher. Das war super. Bootfahrt auf der Themse nach Greenwich. Ne? Greenwich
schön.
Generell ist auch schön.
Oder war ich
nicht. Ja, Cutty Sark, ne? Dieses große alte Handelsschiff, da sind wir nicht reingegangen, das haben wir uns von außen angeguckt. Mhm. Ne? Weil immer, wenn man reingeht, ne, reingehen will, da muss man natürlich auch, gerade wenn man zu viert ist, auch viermal bezahlen. Ne? Mhm. Ja. Wo wir reingegangen sind, ist die Tower Bridge. Und das ist wirklich auch sehr zu empfehlen, weil das ist nicht zu teuer. Das kostet irgendwie so um die 30 auf 35 Pfund für ein Familienticket.
Na ja.
Also für die ganze Familie. Ne? Mhm. Und da geht man durch die Türme. Und es gibt ja noch eine zweite Ebene, also überhalb der Brücke, wo man von Turm zu Turm gehen kann. Mhm. Und teilweise mit vergläsertem Fußboden. Also da muss man sich schon so ein bisschen überwinden, darauf zu steigen. Man tastet immer erst so mit einem Fuß. Ist das wirklich hier auch? Ja, da steht da, okay, das ist hier sechsfaches Glas und das kann 27 Elefanten tragen oder so. Aber ne, klappt, ist schön, wenn man dann da rüber geht und die Leute unter sich sieht und die Themse unter sich. Und da hat man ein bisschen was für sein Geld auch gezeigt bekommen. Da geht man nicht alle Tage mal in der Tower Bridge. Was hattest du noch so gemacht? Ich glaube, da haben wir bestimmt ein paar Parallelen.
Ja.
Also im Hyde Park waren wir noch.
Da waren wir leider nicht drin. Wir sind nur rumgelaufen, weil das war der verregnetste Tag, als wir im Hyde Park waren. Da waren wir ja drumherum unterwegs und ganz viel U-Bahn gefahren. Und was habt ihr bestimmt auch noch gemacht?
Im Hyde Park ist ja übrigens nee, das ist nicht Hyde Park, sondern der Teil vom Hyde Park, der heißt ja dann schon irgendwie Preston Park,
glaube ich. Ja, ne? Ja.
Oder Preston Green oder so. Mhm. Und da steht die Peter Pan Statue. Da läuft ja dieses Serpentine entlang, dieser künstlich angelegte See. Ne? Mhm. Und Peter Pan steht da. Und gerade an dem Tag war Peter Pan voll mit Blumen in Zellophan. Denn das wurde zu einer, weiß ich, ob das häufiger dann Peter Pan da als Trauerstätte funktioniert oder umfunktioniert wird, so, wo die Menschen ihre Blumen da niederlegen. Da ist ja dieser, ein Mitglied von One Direction, ne? Aus dem Fenster gefallen.
One Direction, One Republic.
Ja, das ist auch die Sendung, diese Band, wo auch hier der Harry da herausgewachsen ist.
Ja. Das kann sein.
One Direction, ne?
Ich kenne mich jetzt nicht aus, aber war es nicht der Sänger, der von dieser Band gestorben ist? Ja.
Schlimme Geschichte. Ihr seht schon, ich bin im. Jetzt habe ich gerade eben nach Harry Styles gesucht, ne, damit die mir sagen können, aus welcher Band er stammt. Und dann kann man für rückwärts Google-Suche dann auch gucken, ganz, ganz live. Ne.
Hier googelt der Chef noch selbst.
Hier googelt der Chef noch selbst.
Sehr schön. Keine Redaktion. Also mal full Disclaimer hier. Wir haben keine Redaktion. All das, was wir hier labern, ist von uns in das Skript reingeschrieben. Und wenn es nicht drin steht, dann muss mal schnell gegoogelt werden.
Ja.
Ihr seid live dabei.
Finde ich hier gar nichts. Stimmt das eigentlich überhaupt nicht, was ich mir da irgendwie hier
zusammengefasst habe? Guck mal, One Direction Sänger tot. Wenn es der nicht ist, dann ist der andere.
Doch One Direction. So.
Außer doch One Direction. Wie hieß der denn jetzt?
Ja, wie hieß der denn jetzt? Der hieß Gesang. Gott. Ah ja, hier, klar.
Ja, jetzt aber.
Liam Payne, gestorben 2024. Ne? Mhm. Ja. So, da waren die Nachrichten auch voll, ne, mit dieser Meldung, auch so boulevardeske Fernsehberichterstattung über diese ganzen Hintergründe. Fand ich gar nicht mehr schön, was einem da geliefert wurde, wo trauernde, also der trauernde Vater da gezeigt wurde.
Ja, britisches Fernsehen ist auch ein bisschen anders als das, was wir so gewohnt sind, ne?
Ja, da bin ich eigentlich ganz froh, dass wir das deutsche Fernsehen jetzt wieder haben. Also es gibt ja berühmte Quizshows, ne, die sich das deutsche und das britische Fernsehen teilen, wie zum Beispiel The Chase, Gejagt.
Die Jagd beginnt oder so, Gefragt, Gejagt, genau.
Gefragt, Gejagt, ne, wo immer der Jäger da oben sitzt und dann.
Da ist ja auch schon einer tot, der Jäger, ne?
Einer der Jäger, ja, schon, der hat letztens gestorben.
Ja.
Der hatte, glaube ich, auch mal gewonnen bei der anderen Show, Who Wants to be a Millionaire?
Mhm.
Also in der deutschen
Version. Ja, da kennt keiner den Moderator, weil der macht jetzt nur noch Werbung.
Ich habe es geguckt mehrmals, also was man so abends guckt, da, ne? Wenn man müde ist von diesen ganzen Spaziergängen.
Ja, genau.
Das ist so langweilig. Also Leute, ihr wisst gar nicht, was wir an Günther Jauch haben hier in Deutschland, der diese eigentlich ja sehr profane Quizshow zu was echt total unterhaltsam gemacht hat. Ne? Das Ganze, denkt man, das gehört ja eigentlich mit dazu. Das macht also gar nichts Persönliches ist dabei. Da werden die Fragen runtergerasselt. Es geht da zack, zack, zack. Ich habe eine Sendung gesehen, dass eine Frau noch mit. Die hatte noch drei Fragen bis zur Million, hatte noch drei Joker und dann war da irgendwie so eine Frage, so, welche von den britischen Königinnen hier, die. Also, ich finde natürlich viel, weil natürlich Great Britain und so gefragt, da kann man jetzt schlecht immer so die ganze Geschichte da mitreden oder Geografie fragen. Ja. In welchem County ist das und das? Ja, nee, welche von diesen Monarchinnen landete sich auch noch zuletzt hier Empress of India, die indische Kaiserin. So. Waren viel zur Auswahl. Sie hatte drei Joker. Sie redete wild drauf los und geht nach Hause. So, und dann, das wurde aber auch was so zur Kenntnis genommen. Also zack. Gar nicht großartig mal hier, willst du nur einen Joker nehmen? Nö, klatsch, hier, my final answer und zack. Ja. Nee. Gut, aber ja, also geht zum Fernsehgucken, braucht ihr nicht nach London fahren. Also alles in allem würde ich sagen, super. Mein Buckingham Palace ist ein bisschen voll, wenn die Wachablösung ist, aber das hätte man ja auch ahnen können.
Ja, Wachablöse, die haben wir uns tatsächlich auch geschenkt. Wir haben dann nur die Pferdchen begutachtet, die da standen und beritten waren. Und ja, Westminster, da läuft man mal durch, ne, um es zu sehen. Und zum Buckingham Palace sind wir nicht gelaufen tatsächlich, sondern nur hier an dem Eingang der, bei uns war ja gerade Regierungswechsel, hier, wie heißt das hier,
Number 10? Hier, Downing Street.
Downing Street, Number 10. Ja. Das ist ja auch eine ganz kurze Straße, ne?
Die Downing Street, aber die ist natürlich bewacht und da kommt man natürlich nicht rein, da kann man noch nicht mal das den Eingang von der Seite sehen.
Richtig.
Aber die ganze Straße, wo die ganzen Ministerien sind und so, ne, das, da waren wir natürlich auch, ja.
Ja, da war man. Wart ihr, hier Markets, ihr wart an ganz vielen Markets, ganz sicher.
Ja, Camden Market.
Oh ja, mit der Wienerhose, Amy.
Ah ja, Winehouse. Genau. Das in Camden Town, die Amy Winehouse dort gesehen, ja. Und asiatisch gegessen, ne? Das ist ja, da kommt man sich vor wie auf der Reeperbahn, da wird man angeschrieben von diesen ganzen Verkäufern.
Ja, hier,
try, kriegt man so ein Stück Hähnchen da fast ins Auge gestochen.
Ja, richtig. Ne? So, wenn man es drauf anlegt, kann man damit satt werden. Ne?
Ja.
Wenn man überall was probiert.
Genau, das haben wir auch gesagt. Eigentlich braucht man ganz gut, nur einmal rumtryen, hat man ganz viel Hähnchen umsonst gegessen. Ne?
Ja.
Aber also das ist ja auch ziemlicher Rummel, ziemlicher Nepp. Also was heißt Nepp, aber so, das sind ja jetzt nicht so Handwerksgeschichten, sondern natürlich auch Handwerk, aber das wiederholt sich halt immer so viel so Touri-Zeug, was die da verkaufen.
Ne? Na gut, ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Man muss schon sich die Perlen rauspicken und mal gucken, was es da Interessantes gibt. Ne?
Zwei kleine Plattenläden, da war ich mal kurz drin, aber das war auch nicht so spektakulär.
Ja, wir waren ja auch im Spitalfield Market bei uns.
Da waren wir auch, genau.
Ja, da wart ihr auch. Da gibt es ja sogar am Freitag quasi nur Platten, also ab morgens 10 Uhr. Also eine Plattenbörse jeden Freitag.
Da war ich nicht, hätte ich wissen müssen, aber dann wären die anderen auch nicht mitgekommen, glaube ich.
Dito, deswegen war ich auch nicht da. Ja, und da steht immer einer mit seinen Platten, mit denen er auch ganz grausam umgeht, finde ich. Also der war jeden Tag da, wir waren zwei Abenden da und der hat auch so eine Platten, quasi Splitter von Platten und daraus eine Uhrzeiger dran, wie man es von der Kirmes kennt oder so.
Ach, ja, den habe ich auch gesehen.
Ja, genau. Und dann habe ich einmal angefangen zu splittern und ich hatte keine Lust mehr, weil ich dachte, was ist denn das für ein Zeug, was hier rumstehen? Absoluter Trash. Ja, ganz weit weg von einem Thema, zu dem wir irgendwann vielleicht kommen werden, Plattenwaschmaschine.
Die Plattenwaschmaschine. Ja, also ein Thema, das kann ich schon mal ankündigen, ne? Da geht es auch um eine bestimmte Platte, die müssen wir dieses Jahr noch machen, die Episode, weil wegen Jubiläum 40 Jahre Frankie Goes to Hollywood, die legendäre Platte, das legendäre Album.
Welcome
to the Pleasure Dome. Ich wollte gerade sagen, the world is my oyster. Aber,
ne? Ja, und das war nicht in Liverpool.
Nee, Liverpool war die zweite Platte und das war es schon. Ne?
Das war es ja schon. Das weiß er natürlich. Wir haben über Holly Johnson, was danach gekommen ist, haben wir auch schon gesprochen.
Da kommt nächstes Jahr Deutschland auf Tour.
Richtig.
Ah, ey, wir wollten ja eigentlich noch ein paar andere Sachen hier abfrühstücken. Oh, Mensch,
komm, Leute. Wir müssen erstmal richtig ankommen. Was ist mit deinem Bier eigentlich heute, mit deinem Getränk?
Ach, das trinke ich einfach schon, ohne Prost gesagt zu haben.
Ja, so gehört sich das nicht.
Es wundert dich wahrscheinlich nicht, dass es ein Erdinger Weißbier alkoholfrei ist.
Erdinger Weißbier, ich trinke einen Krombacher, aber natürlich eine Fassbrause, weil ich gestern Abend bei einem Craft Beer Tasting war, beim guten Bekannten. Da waren wir mit 8 Leuten oder so und haben von der Chiemseer Brauerei Cambra vier verschiedene Biere getrunken, Craft-Biere. Also ein New England IPA, ein klassisches IPA, ein, ich glaube, das war das, ein Dark IPA, also fast schon ein Porter.
Okay, die dritte und vierte kannst du schon nicht mehr genau erinnern.
Ja, dann wird's hart, ja. Und ganz am Schluss kam das mit den 8% und ich dachte, gut, dass ich nach Hause gefahren werde. Heute Morgen habe ich auch ein bisschen länger gebraucht, um aus dem Bett rauszukommen, aber war ja Feiertag, ne?
Ja, genau.
Dann genau, Full Disclosure.
Fassbrause.
Ja. Genau, wir nehmen heute am 1. November auf. Der Herbst ist in vollen Gange. Und wie bauen wir uns jetzt eine Brücke zum nächsten Thema?
Und du hast bestimmt schon einen im Kopf.
Gott, oh Gott, die Blätter rasseln in den Palast mit den Äffchen.
Ich wusste jetzt ehrlich gesagt nicht, welches
das Thema hin?
Ist, was wir anschneiden.
Wo möchtest. Will er also, hin? Er will in den Monkey Palace.
Ja, genau, du hast ja gesagt, also beim letzten Mal schon, ne, als wir über Lego gesprochen haben, da gibt es auch so Lego und Spiele, ne?
Richtig.
Spiele, Spielzeug, Lego und so, das machen wir ja hier öfter auch mal. Und da gibt es ein Spiel, ne?
Genau.
Ein Brettspiel, sozusagen. Genau. Ein Gesellschaftsspiel von Lego.
Ja, alte Leute sagen Gesellschaftsspiel, aber Brettspiel ist schon der richtige Begriff. Und tatsächlich ist es ein neues Lego-Spiel, hat man von erzählt. Und bisher war ja alles wirklich Mist, was Lego gemacht hat. Und deswegen haben die auch irgendwann aufgehört, vor einigen Jahren. Und jetzt machen sie nochmal ein Reboot, haben auch bessere Autoren am Start oder ja, engagiertere Autoren, die mit dem Material auch mal was machen.
Und also was die Spiele angeht. Also
richtig.
Sonst macht Lego auch viel Mist. Ne? Man hält der Steine vorbei, der wird das euch bestätigen. Ja. Und genau. Lack ist auf den teuer.
Und ich sage ja manchmal, wir sind kein Brettspiel-Podcast, wir sind aber auch kein Lego-Podcast. Es gibt aber einen Lego-Podcast, der heißt Quatschen und Bauen. Mhm. Und in der Episode 117 erzählen sie halt vom großen Lego Monkey Palace Brettspiel. Und es ist wirklich brauchbar, sagen auch manche Brettspieler. Tom Wessel, der den Kanal, den britischen, ist der Brite? Nee, Amerikaner. Den Kanal Dice Tower hat, hat das auch schon rezensiert und war auch erst so, bisher hat ja Lego keine guten Spiele gemacht, aber war von dem Spiel am Ende wirklich begeistert. Es hat nur ein paar kleine Probleme. Unter anderem weiß er nicht, an wen sich dieses Spiel richtet, denn Familienspieler, die schon mal ein paar Spiele gespielt haben, die auch regelmäßig spielen, die sich auch auf so eine Regel einlassen, die ist nicht kompliziert, aber sie ist halt nur vielleicht nicht ganz so perfekt, haben dann ein super Spiel. Man muss zum Beispiel darauf achten, es sind Lego-Teile dabei, so Brückenteile, ne? Und die gibt es in zwei oder drei verschiedenen Farben. Und die Farben haben keine Bedeutung fürs Spiel. Aber jeder Spieler, der die in die Hand nimmt, fragt sich natürlich, ne, welchen Unterschied macht das? Keinen. Ne, also das ist der Spoiler, liebe Leute. Und das steht nicht in der Anleitung. Wenn man das ganz oben drauf geschrieben hätte, wäre das ein super Spiel. Das soll
nur aussehen, ja?
Oder? Das soll nur schön aussehen, genau.
Ja, das sieht auch schön aus. Also ich finde so, also bei Lego guckt man natürlich auch bei den Spielen dann halt immer darauf, sind dann auch brauchbare Teile dabei, wenn man damit mal was anderes bauen möchte. Und ich, gut, das sind viele der gleichen Teile. Ich sehe ja einmal eins Brick, einmal eins ist eins, ne? Und einmal vier Bögen, ne? Also diese Torbogen-Dinger da.
Genau.
In verschiedenen Farben. Daraus kann man genau das bauen, was da drauf ist. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch diese Teile genommen. Klingt vernünftig.
Richtig. Und was hatte ich dazu noch zu sagen? Sehr vernünftig, ja. Es gibt aber
Dark nur, Reddish also, Brown, würde ich sagen.
Genau, der Experte. Ja, ja, sehr, sehr gut. Geschult von einem Frankfurter Spielelädchenbesitzer. Genau, abschließend ist das sozusagen, Monkey Palace heißt das Ganze, aber es ist tatsächlich nur ein Monkey dabei. Und der hat keine Bedeutung, der hängt, glaube ich, einfach nur rum.
Ach so, ja, so. Gut. Deko.
Deko. Genau, so viel zu diesem Spiel. Apropos Spiele.
Ui.
Du kennst den Ravensburger Verlag.
Wer kennt ihn nicht?
Genau.
Das ist der mit dem Gong.
Der mit dem Gong, das war MB und die sind leider von Haber aufgekauft, einen amerikanischen Verlag. Nee, aber ich meine einen deutschen.
Die mit dem Eckchen, mit dem blauen Eckchen.
Ja, das blaue Eckchen.
Ganz die machen viel Puzzle, ne?
Richtig. Ja. Ganz viele Puzzle, aber auch so Spiele wie Das verrückte Labyrinth oder Scotland Yard, Klassiker aus den 80ern.
Ja.
Oder Lotti Carotti, das war schon nach meiner Zeit, aber ich habe das kennengelernt als Spiel bei dieser AD Quizshow Groß gegen Klein.
Klein gegen Groß.
So heißt es. und da haben die auch zweimal Lotti Carotti gespielt. Und die machen sich da richtig Mühe, das mit großen Pappmaché irgendwie zu bauen, sodass man als Mensch quasi als Hase darüber laufen kann. Mhm. Ne? Über das Spielfeld.
Dann fällt man auch in so ein Loch dann.
Dann fällt man in ein Loch, tatsächlich. Geht eine Klappe auf. Und das ist ein großes Hallo, wenn, wie heißen sie, Promis, Promis da reinfallen. Ne? Ja, ganz schön. Jedenfalls werden diese drei Spieleklassiker verfilmt von Konstantin-Filmen.
Das ist kurios.
Das ist ja nicht nur kurios, sondern auch interessant, dass das Kulturgut Brettspiel tatsächlich ein Crossover erfährt, was man sonst nur von Computerspielen und Videogames kennt, über die wir nachher noch reden.
Ich dachte jetzt zum Beispiel daran, dass es sowas wie ein Lego-Movie gibt oder Barbie, der Film, ne? Also
exakt.
Dass das Spielzeug quasi in Movie-Form dann gegossen wird.
Genau.
Aber dass da noch keiner drauf gekommen ist, aus Spielen einen Film zu machen, gab es das nicht? Gibt es nicht vielleicht auch Cluedo, der Film oder so?
Natürlich gibt es Cluedo, der Film. Aber
das gibt es? Achso.
Bestimmt. Ja. Also das ist eher lame, weil man könnte ja eher sagen, Cluedo ist inspiriert von Kriminalfilmen.
Das ist eigentlich schon genau.
Ne? Das ist ja eher andersrum. Ja. Ja. Aber Lotte Carotti ist ja eine wirklich gute Brettspielerfinder- oder Autorenidee.
Ne? Mhm. Aber ist das denn dann, also an wen richtet sich denn der Lotte Carotti-Film? Das wird wahrscheinlich kein Arthouse-Film sein oder
nein,
sowas.
Lotte Carotti ist natürlich ein Animationsfilm, ne, für Kinder. Mhm. Ja. Und hier das verrückte Labyrinth wird wahrscheinlich so eine Art jugendlichen Kinderfilm wie drei Fragezeichen-Filme.
Ja. Ne? Also das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen als Stoff für so einen Film mit so Schatzsuche, ne? Und genau wie TKKG und wie sie alle heißen.
Genau.
Ne? Ja.
Genau. Da bin ich sehr gespannt, was sie daraus machen. Und ja, wenn sie Erfolg haben, meinen Segen haben sie.
Ja, mal gucken, was man dann sonst noch so alles verfilmen kann, welches Spiel man sonst noch alles so verfilmen könnte. Aus
ich habe da ein paar Ideen mitgebracht, Mitch.
Hast
du? Okay. Ja, ich war am 4. Oktober in Essen.
Ja, dann, 4. Oktober, Essen, Moment, das ist doch bestimmt die Spiel gewesen, oder?
Exakt, die Spiel 24.
Nein, er berichte davon.
Er berichte. Es war wieder ein großes Fest, ein Get-Together. Und es war ein anstrengender Tag, viel gelaufen, viel gesehen. Ich hatte mir vorher eine riesen Liste gemacht. Ne? Ich glaube, über die haben wir auch schon gesprochen, mit ungefähr 30 Spielen, die ich sehen möchte. Mhm. Gespielt davon habe ich eins. Aber ich habe
wegen der großen Schlangen oder
langen Schlangen? Ja, es war voll und ich wollte halt viel sehen. Ne? Also ich habe mir nicht viel Zeit genommen, um irgendwo lange zu warten, bis Leute zu Ende spielen und dann halt sich eine neue Spielegruppe da zusammentut. Aber das eine Spiel hat Spaß gemacht. Das war The Tree Society. Steht gar nicht bei uns in den Notizen, kommt nur aus dem Kopf. Das ist ganz nett. Ich weiß nicht, ob das länger trägt. Ich hatte da auch das ein oder andere kleine Problem, oder wir beim Spielen, dass Details immer wieder nachgeguckt werden müssen. Das Spiel war nicht kompliziert, aber dieser Autor des Spiels hat Dinge, die man so kannte, immer leicht anders gedacht. Am Ende war das alles logisch, aber man musste da halt so ein bisschen hintersteigen. Ne? Was hat er hier gemacht? Und Tree Society ist tatsächlich ein ganz lustiges Spiel, wo man Früchte sammelt und verkauft, um dann in Gilden zu investieren. Und diese Gilden, diese Baumgilden, bringen dann am Ende Punkte. Also eigentlich das Übliche. Ja,
ja, ja, ich dachte, man soll Gilde schon hören.
Ja. Da geht die Hut schon.
Und ich weiß die Hanse oder was weiß ich.
Ja, ja, ja. Und man lebt in den Bäumen, das heißt, man ist ein Eichhörnchen oder so. Ich habe keine Ahnung. Also man könnte ein Eichhörnchen-Animationsfilm aus Tree Society machen, ja, sagen wir so. Ja. Aber kommen wir zu den anderen beiden Spielen oder drei Spielen, die ich gesehen habe.
Der erste, das klingt ja schon interessant, dass man also auch wieder vom Thema her, was soll das denn hier sein?
Das Unbewusste. Mhm. In auf Englisch the unconsciousness. Also eigentlich das Unterbewusste oder so. Es geht um die Geschichte des Sigmund Freud. Leben und Werk. Mind.
Jetzt lese ich es gerade.
Das Ganze ist von dem aktuell sehr erfolgreichen Experten- oder Kennerspiel-Verlag Frosted Games verlegt worden. Hat vier Autoren, die ich bisher nicht kannte: Joma, Zack, Laskas, Johnny Peck. Gut. Und hat großartige Illustrationen. Spielt natürlich in Wien und man ist ein Schüler von Sigmund Freud. Und man muss Therapien geben. Man muss Gespräche führen. Ja? Und Dinge entdecken. Also und ich habe es noch nicht gespielt, aber das ist das einzige große Spiel, was ich gekauft habe.
Oh, das hast du gekauft?
Das habe ich wirklich gekauft und das steht hier tatsächlich.
Oh ja, das ist schön illustriert. Das erinnert mich so ein bisschen an diese kleinen Kärtchen von Dixit.
Ja.
Kennst du das?
Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Wenn dir Dixit gefällt, dann gab es dies hier auch wieder was Schönes, was zum Brettspiel wurde. Aber mir ist es
entfallen. Das sind Drochen, die durch den Himmel fliegen.
Ja, ja, ja. Also da bin ich gespannt. wie das Spiel ist, aber das hat schon Vorschusslorbeeren bekommen und auf der Messe war das auch tatsächlich recht begehrt. Ich habe das bei dem Verlag selbst gekauft, das gab es noch nirgendwo anders, für 70 Euro.
Ja, okay. Und da ist viel Zeug dabei, ne?
Genau. Grad,
das ist alles auf dem, braucht man einen großen Tisch, ne?
Ja, ja. Richtig, da braucht man einen großen Tisch. Und ich stand da auch lange in der Schlange, um das Spiel zu kaufen. Und dann hieß es irgendwann, wir haben nur noch 5 Unbewusste. Und ich sagte, jetzt nur noch 4.
Ja. Gut, gut.
Ja, ich hatte also Glück. Also ich war zum rechten Zeitpunkt da, tatsächlich am Nachmittag.
Mhm. Also sieht wirklich schön aus. Also das kann man nicht anders sagen. Also,
wie würdest du den Zeichenstil beschreiben?
Auf den Karten?
Ja.
Oder das, ja, also oder das Cover. Realistisch, also auch wenn es jetzt nicht realistische Dinge zeigt, ne?
Mhm.
Aber versucht schon sehr so einen Fotorealismus da abzubilden, ne? Also das erinnert mich so ein bisschen an so, ja, ich glaube, es ist nicht Airbrush, ne? Aber an so Plattencover aus dem Progressivrock-Bereich.
Genau, aber die Dinge, die da abgebildet sind, sind eher schon fantastisch, ne?
Mhm. Ja, 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 genau. Also man sieht, wie gesagt, ich hatte da die Mantarochen, die durch die Wolken fliegen. Oder hier ist irgendwo eine Frau, die an der Decke oft steht, also von der Decke stehend hängt.
Und das sind immer so mehrere Themen, ne? Die Mantarochen, die haben doch so Kuppeln auch noch, also Gebäude.
Ja, das sind doch so, so Minarette oder sowas.
Ja, ja, genau. Das ist interessant. Worauf man sich gerade fokussiert, ne?
Mhm. Achso, bin ich jetzt gerade analysiert? Kommt jetzt hier auch schon. Wie heißen die Dinger mit den Tintenklecksen?
Ja, genau. Wir sind mittendrin in der Therapie.
Brüste.
Entspann
Brüste.
Dich. Tentakeln. Große, viele Tentakeln. Oh, Tentakeln haben wir nachher auch noch.
Ja, stimmt. Grün und lila.
Ja, freue ich mich drauf. Das wird super.
Gut. Also, dann komm mal schnell zu deinem.
Ja.
Hast du schon gespielt? Oder?
Ganz schnell. Nein, habe ich noch nicht gespielt, aber gespielt habe ich Far Away. Far Away ist das französische Kennerspiel des Jahres. Nee, Spiel des Jahres. Du kannst es besser aussprechen als ich.
Was, französisch?
Ja, der Astor. 2024 Astor.
Wahrscheinlich Ador oder so.
Ja, ja.
Jeu de l'année. Achso, das ist das Spiel des Jahres.
Das ist das Spiel des Jahres. Ja. Ja. Exakt. Und, das ist auch wirklich sehr, sehr schick und auch sehr, auch die Grafiken sind auch wieder sehr fantastisch gehalten, sehr farbenfroh, wenn du die Karten mal anschaust. Jede Karte ist unique.
Wir gucken übrigens gerade bei Board Game Geek.
BGG.
Board Game Geek, genau. Popamos.
Genau. Genau. Ja? Genau. Hier nochmal ein Expertentipp, wenn du bei Board Game Geek suchen möchtest mit deinem Brave-Browser, gib einfach in die Suche, also die Brave-Suche, den Namen ein, nach dem du suchst und dann Ausrufezeichen BGG und du suchst dann nicht irgendwie bei Brave oder bei Google, sondern du suchst dann bei BGG, also bei Board Game Geek. Ja, ja, ein sehr schönes Spiel, hat einen Preis gewonnen, war in Deutschland, glaube ich, nur auf der Longlist, also Empfehlungsliste Spiel des Jahres. 68 Karten, alle einzigartig, plus ein paar kleinere Karten, das sind die Heiligtumkarten, aber die Reisekarten, die 68, die man ausspielt, sind alle sehr, sehr schön und einzigartig designt. Gibt es auch schon eine französische, also beim französischen Originalverlag bereits eine Erweiterung, die bestimmt auch bald beim Kosmos Verlag rauskommt. Da geht es eigentlich nur um Verfügbarkeit, weil die ganzen Karten sind sprachunabhängig.
Mhm.
Ja, und das Spiel ist sehr schnell gespielt, halbe Stunde und man spielt eigentlich nur 8 Karten aus und die Karten werden in der umgekehrten Reihenfolge gewertet, sodass die letzte Karte, die man ausspielt, als erstes wertet und es gibt Bedingungen und die muss man dann danach gelegt haben.
Und wo ist dieses Far Away? Also es ist ja weit weg irgendwo, also die kleinen Bildchen, die auch sehr liebevoll gezeichnet sind, irgendwie so im fernöstlichen Bereich oder...
Es ist natürlich etwas komplett Ausgedachtes, also Fabelwelt. Alula nennt die sich, ein mystischer Kontinent. Und genau, und da trifft man auf ganz, ganz viele mystische Wesen, sag ich mal. Ja, genau.
Ja, die sehen witzig aus, ne?
Genau, und Far Away, das ist auch ein bisschen ein Wortspiel, weil man macht einen Weg, einen Reiseweg, ne?
Ach so.
Far Away. Ja. Ist wirklich sehr schön, kann ich sehr empfehlen. Ist ein kleines, knuffliges Spiel. Habe ich jetzt auch am Dienstag bei meiner Brettspielrunde mit dem Johannes gespielt. Den kann ich auch mal wieder grüßen. Hallo Johannes, falls du das hier hörst.
Shoutout.
Shoutout zu Johannes.
Johannes.
Dem alten Brettspiel-Geek, der auch in Essen immer das Meet and Play organisiert seit 10 Jahren. Also eine große Veranstaltung, wo sich Podcaster und YouTuber, die was zu Brettspielen machen, wir sind kein Brettspiel-Podcast, und sich mit den
YouTuber.
Genau, die sich mit den Fans treffen, ne? Mhm. Und dort mit denen gemeinsam spielen können. Und das macht er auf dem, in der Messe in so einem Kongresssaal. Und jetzt hat er sich gedacht, das kann ich auch lokal mit Leuten machen, die ich hier in Köln kenne.
Hm. Genau. Gut.
Das war gut. Das war sehr, sehr gut. Und da habe ich auch Faraway gespielt. Zuletzt eine Erweiterung zu Die Weiße Burg. Ach, wie oft habe ich in diesem Podcast schon Die Weiße Burg erwähnt? Ja, seitdem es die gibt, seit letztem Jahr. Jetzt gibt es eine Erweiterung, die Teezeremonie. Und für die Meeples gibt es Sticker von der Firma Meeple Sticker.
Okay.
Wunderbar. Habe ich nur für das Grundspiel bisher. Die Teezeremonie bringt natürlich wieder eigene Figuren. Das heißt, ich muss nochmal Sticker kaufen.
Ach, das, jetzt gucke ich gerade. Das war das Spiel mit diesen ganz, ganz vielen kleinen Zeugs da, ne? Mit Brücken und so weiter.
Ja,
mit vielen Püppchen und
ja. Ja, das ist herrlich.
Eine Materialschlacht.
Genau, genau. Und eigentlich habe ich dieses Jahr nur 2 Spiele und 2 Erweiterungen gekauft und alles ist gut. Genau, die andere Erweiterung waren weitere Zoopläne für Archinova. Da habe ich vor 2 Jahren schon von erzählt.
Ja, ihr könnt reinhören.
Ja.
Wir haben ja so ein Archiv.
Ja, kann man alles durchsuchen bei uns auf dem Blog.
Mhm. Jetzt kommen wir noch mal kurz zum Thema Lego, nämlich Lego Ideas. Ne? Also ich sag jetzt einfach mal, obwohl du das da reingeschrieben hast. Es gibt ja diese Lego Ideas Sets, da kann man als Otto Normal Lego Klötzchenbauer sich was ausdenken und dann dahin schicken oder irgendwo auf der Website präsentieren und dann sammelt man Likes und dann guckt irgendwann Lego, was wird denn hier gerne gesehen, was würde gerne in Lego Set Form gesehen werden und dann wird da derjenige, der es designt hat, vielleicht der Glückliche sein, dessen Set dann auch auf den Markt kommt. Natürlich noch meistens noch etwas verändert von Lego, damit es dann auch irgendwie nicht zu verkaufen ist, ne? Und es nicht so viele Steine hat und nicht irgendwelche Dinge, die noch ganz neu gegossen werden müssen oder so. Ne? Und dieses Mal, also ich glaube, es kommen mehrere pro Jahr auf den Markt. Das ist ziemlich viel. Hast du nicht auch mal eins gekauft?
Ja, ich habe einige Ideasets. Ich habe das Doctor Who, die TARDIS.
Ach so, ja, stimmt.
Was ich auch in London besucht habe, also die richtige TARDIS.
Da war ich nicht. Ich bin Doctor Who, ist an mir vorübergegangen.
Naja, da kommst du auch noch hin, Mitch. Also irgendwann holt es dich ein. Aber es dauert noch ein paar Jahre. Wenn ProSieben es zeigt oder so. Nee, RTL hat es früher gezeigt. Egal. Und ich habe noch ein Ideaset. Ja, die Barracuda ist natürlich auch ein Ideaset.
Ah,
und
ja,
auch
ja,
das genau. Hier die Space Galaxy denkt, nee. Die Space
das war nur Explorer. So Explorer, das war, glaube ich, keine Ideaset. Das, ne? Das ist einfach.
Ah, dieses Fisherman's House.
Ja, stimmt. Das ist ein feines Set, ja.
Mhm. Ja,
und jetzt? Ja, sowas. Ne? Und jetzt haben die Designer also irgendwie gedacht, jetzt so ein Mickey Mouse Hommage an die Disney-Filme.
Sag mal,
ne?
100 Jahre Disney und jetzt machen die so ein Ding.
Ja.
Naja.
Und es ist wieder sowas, ich weiß nicht, so Lego-Dinger, die man irgendwie baut, um sich hinzustellen. Da kann
Display.
Ich irgendwie nicht so viel mit anfangen.
Ja.
Das irgendwie, das ist so eine große Mickey Maus, in dem, ihr kennt hier Fantasia, den Film, ne? Und da ist dieses klassische Musik, ne? Schon ganz lange her. Was ist das? 40er Jahre? 50er Jahre?
Der Original, ja. Es gab noch Fantasia 2000.
Hm. Naja, genau.
Den habe ich mal geguckt. Den alten kann man, glaube ich, nicht mehr ertragen.
Ja, nee, da sind schon ein paar Klassiker drin.
Ja,
ne?
Also gut.
Zum Beispiel
ein Stück.
Halt eben der Zauberlehrling. Ne?
Ja,
also die
exakt.
Fassung damit Mickey Maus als Zauberlehrling und den Besen. Die, also ne, das Ganze ist ja, beruht ja auf der Ballade von wer kennt sie nicht, von Goethe, der Zauberlehrling. Ne?
Na klar.
Das heißt, der
die sind ja alle gut
Zauberlehrling,
bürgerlich
gebildet, der alte Meister, ne? Hat sich wegbegeben, ne? Und dann will der Kleine auch mal wieder großer Meister sein, fängt an zu zaubern und natürlich, ne, die Hybris, ne? Er hält sich für den großen Meister, kann es aber noch nicht und alles wird überschwemmt, nur weil man sich im Wasser ein Bad einlassen will mit den Besen, die dann die Eimer tragen.
Tja.
Am Ende kommt der große Meister zurück und ist etwas erzürnt und muss das ganze Schlamassel dann selber wieder in richtige Bahnen lenken.
Ist auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, ne? Weil erzürnt sein, das ist heute nicht mehr so angesagt. Fehlerkultur, aus dem Fehler lernen.
Ja, in der Pädagogik, ne? Also das heißt,
Mann, Mann, Mann.
naja.
Egal.
Ja, aber heute sozusagen, also ich meine heute der taube Lehrling, ne, bei
Ja.
dem, die sollten froh sein, dass sie überhaupt noch Lehrlinge bekommen, ne? Also hier bei dem
Ja.
auszubildenden Mangel. Da
Ja.
wird den Leuten doch, da werden ihnen noch hier Benefits gegeben und so.
Benefits. Aber wir haben nicht nur
Ja.
diese große Mickey Maus jetzt
Da kommt
in
dann meist als erster Mickey
Phantasia-Style.
Maus das Bad ein.
Ja.
Nee, da, genau, die Mickey Maus steht mit ausgebreiteten Armen dahinter mit ihrem Zauberhut. Und die ist gebaut und die sieht gar nicht schön aus, finde ich. Die sieht irgendwie so eine komische Nase.
Ja, stimmt.
Sieht irgendwie gar nicht so Mickey Maus-mäßig aus, mit Augen, weiß ich nicht. Das ist aber auch immer wichtig, ob das
1103
Prints
Teile.
sind oder ob das Aufkleber sind. Keine Ahnung, kann ich von weitem nicht. Wahrscheinlich ist es
27
Aufkleber.
Zentimeter breit.
Ja. Und das sind da hinten noch so Wellen, ne, die so also gebaut sind. Hier so Fluten in drei verschiedenen Farben. Was ich schön finde, sind die drei Besen, die oben rechts stehen. Die sehen gut aus. Ich meine, da ist nicht viel dran. Das ist nur ein Besenstiel mit zwei
Ja.
Armen und diesen Eimern. Aber die sehen halt so aus, wie die in dem Film halt auch aussehen.
Ja.
Geppetto steht oben links.
Richtig.
Mit einem Pinsel in der Hand, aber ohne Pinocchio. Wenn man Pinocchio will, da hätte man sich rechtzeitig die Collectible Minifigures
Ja.
holen müssen, nämlich die Nummer, ja, die Disney 100 Edition. Ne? Also die kam vor 4 oder 5 Serien, würde ich jetzt mal sagen, kamen die raus. Das war, glaube ich, eine der letzten mit den Tütchen. Moment, ne? Wir haben darüber
Wir
geredet,
haben
wo man den noch
berichtet.
selber so ertasten musste. Habe ich nämlich gemacht, ich weiß noch ganz genau, den Pinocchio, den kann man nämlich an seiner Nase ertasten. Und sind wir doch wieder bei den Minifiguren.
Guck mal,
Also,
wir haben es geschafft, ein Follow-up.
ja, genau, der Pinocchio hat nämlich so einen klassischen ja, Minifigurenkopf, aber mit einer Erhebung einer Nase. Sie braucht Pinocchio, ja. Ja gut, also den kann man natürlich, wenn man den hat, dann zu Geppetto stellen. Ansonsten ist es ziemlich doof, wenn Geppetto ohne Pinocchio da steht, ehrlich gesagt.
Aber jetzt sind ja noch drei Minifigures und drei Tiere, vier Tiere dabei, sehe ich.
Wir sehen Simba unten links, ne?
Der ganz
Die sind auch
kleine.
jeweils in so einer kleinen Szenerie dargestellt, mit
Ja.
diesen sehr wenigen ja, Bausteinen, die da so ein bisschen so die Welt andeuten, ne? So in Miniaturformat. Also ja, auf so einem Felsenvorsprung, der kleine Simba, das ist so ein Lego Friends Löwe, ne? Also diese
Ja.
Form gibt es, glaube ich, auch schon bei Friends. Dann steht da noch, da muss man ein bisschen helfen. Die
Das.
anderen drei kenne ich gar nicht so richtig, wer das sein
Also,
soll.
na, gute Frage. Das Mädchen auf dem Surfbrett, schon auch ein relativ moderner Disney-Film, ich komme
Ah,
nicht
ja.
drauf. Hawaii, wie hieß sie? Hier. Hier.
Ich kann ja einfach mal bei Lego gucken.
Genau. Das in der Mitte
Googelt
könnte
mal
also auch
wieder,
so
der
ein
Meister wird.
Dornröschen-Schneewittchen-Ding sein. Was soll das mit der Rose unter der Glaskuppel?
Die Rose unter der
In
Glaskuppel,
der
das ist
Mitte,
doch.
direkt vor Mickey.
Ist die vielleicht aus Die Schöne und das Biest? Ach,
Ja,
ist das Belle? Dann ist es Belle, ja
das ist
klar.
Belle, war Schön und das Biest.
Ja.
Ja, hier rät der Chef noch selbst. Mann, Mann, Mann. Und der rechts, also was ist das denn für ein Farmer oder hat Geld in der Hand? Was ist denn das? Oder eine Art Karte? Vor ihm eine Ratte? Er ist Bär, hat einen Bart, trägt einen Bart, dunkle
Ratte.
Haut.
Also da gibt es ja bestimmt ein paar Filme, die ich gar nicht gesehen habe. Hier, das ist Lego. Ah, jetzt habe ich ja Magic of Disney heißt das Set, ne? Die
Ja.
21352.
Genau.
So, und jetzt kann ich ja mal gucken, wie die Leute heißen. Machen wir hier. Boah, das ist voll spannend, ne? Auch für euch, die ihr hier zuhört, ne?
Gott,
Außer
oh
jetzt zu
Gott. Ich
gucken
meine,
hier.
der Link zu dem Set von Lego Ideas ist ja bei uns in den Shownotes.
Ja, das stimmt. Ja, da
Mensch.
könnte man ja auch einfach,
Ja, da habe ich geguckt, aber
könnte man selber gucken, ne?
du kennst ja die Lego-Webseiten. Die erzählen dir nicht die Informationen, die du haben möchtest.
Ach so, ja, und jetzt lässt du mich trotzdem da gucken.
Ja, natürlich. Ich dachte, du hättest eine Profi-Seite gefunden.
Nein, ich habe die Lego-Seite
Ah,
gefunden.
ja, dann such mal. Ich bin schon völlig verzweifelt. Wir sind durch. Also rechts gibt es noch zwei Fische. Und die Fische sind doch aus Finding Nemo
Ja,
oder
die
sowas.
Fische ist klar,
Nee,
ne? Das ist
Quatsch.
die Krabbe aus Ariel.
Ariel.
Nemo ist dabei. So, jetzt habe ich
Nee.
es gefunden hier.
Ach.
The Little Mermaid Scene. Das ist oben rechts. Lookout for Sebastian the Crab and
Gott, oh
Flounder the
Gott.
Fish. Habe ich Ariel gesagt? Oh nee, das sind die beide aus Little Mermaid.
Ja, Little Mermaid, ja.
Also ist gar nicht Nemo, sondern
Nee,
ein Fisch
hab ich mich
aus.
vertan. Falscher Fisch.
So, dann sind ja noch die Dinger und ach, der Rest wird uns trotzdem nicht gesagt. Ist doch auch egal, da sind irgendwelche Lego-Figuren.
Ja, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Jedenfalls haben wir es geschafft, wieder über Minifigures zu sprechen. Und deswegen kommen wir jetzt zu einem anderen Thema.
Jetzt
Apropos
now for something
sprechen.
completely different.
Wir hatten sie
Ja.
schon mal als unsere Kollegen betrachtet.
Das wissen die gar nichts von.
Das wüssten die noch gar nicht. Ich habe es ihnen auch nicht gesagt, denn ich habe sie in Real Life hier in Köln getroffen. Und zwar war ich im Programmkino Touristarama. Das hat ungefähr 100 Plätze. Nein, es hat exakt 100 Plätze. Ich habe durchgezählt. Es waren 5 rechts, 5 links und 10 rein. Und im Foyer habe ich Axel getroffen. Axel Normer.
Axel Normer, wir müssen auch sagen, worum es überhaupt ging.
Ja, kommt gleich, kommt gleich. Also, ruhig, Brauner. Es ging um eine WDR5 Comedy-Aufnahme im Rahmen des Cologne Comedy Festivals. Und als das in der Sendung Wochen vorher gesagt wurde, klickte ich auf die Webseite und da stand noch, die hatten so ein Eventim Light Webseite gemacht. Kannte ich bisher gar nicht. Man kann sich selbst, um Tickets zu verkaufen, die ganze Infrastruktur von Eventim nutzen. Wird dann aber nicht auf Eventim beworben, beziehungsweise man kann es dort auch nicht suchen. Man muss also selber dafür sorgen, dass man einen Link verteilt, dass die Leute da auf den Job kommen.
Ja, das hat eine bekannte Gelsenkirchener Coverband in diesem Jahr mal gemacht.
Hör mal auf.
Bei der ich mich glücklich schätzen darf, die Tasten zu drücken. Genau.
Ja, ist doch großartig.
Machen wir im nächsten Jahr wieder.
Macht er wieder. Dann kaufe ich da vielleicht auch mal ein Ticket, wenn ich mal Zeit habe. So weit weg. Aber Köln ist viel einfacher gewesen. Das war nämlich im Mauritius-Steinweg, also in der Nähe vom Neumarkt. Und da habe ich Axel Normer vor der Show gesehen, wie er sich noch ein Espresso gekauft hat an der Bar.
Ach, das muss man sich selber noch kaufen als Künstler.
Ja, na gut, muss ja jeder Geld verdienen. Und es war ja auch, die waren ja auch nur zur Miete, ne? Und der Barkeeper weiß noch nicht, wer da jetzt zur unbekannten Show gehört.
Um über die Runden zu kommen.
Genau. Und es geht ja um eine WDR5-Show, die immer samstags um 11 Uhr kommt, namens Satire Deluxe.
Yes.
Ja. Und die war dort und es wurde live aufgenommen. Der Abend wurde uns auch erzählt am Anfang, aufgeteilt in 3 Teile. Der erste Teil war der Warm-up. Wir haben quasi auch ein bisschen geklatscht und ein bisschen gejuhut, damit man der Soundpegler das alles einstellen konnte. Und es gab dann der zweite Teil, war dann die Aufnahme der Sendung, was ich auch sehr eindrucksvoll fand, dass sie quasi wie die Cartwrights gehen auf die Bühne und feiern das alles ab und feuern die Sounds ab und so, wurde live aufgeführt.
Ja.
Ja, der Insider war nur für dich, ne?
Ich denke gerade so, die Cartwrights, ja. Wenn der geneigte Zuhörer sagt, die Cartwrights, die gehen doch auf keine Bühne, die sind doch in ihrer Scheune oder so.
Ja, und da wird dann alles live eingesprochen, ne? Also bei der Sendung wird ja einiges wahrscheinlich vorher aufgenommen, wie zum Beispiel Hans Zippert gefällt das.
Ja, ja klar, genau.
Aber also diesmal stand Hans Zippert dort und er hat es live abgelesen. Ne? Und manchmal auch den einen oder anderen Satz ein zweites Mal oder so, ne? Aber richtig professionell, das ist so richtig cool. Wo ich dachte, den mache ich nochmal. Und dann hat er es nochmal gemacht, ne? So, dann konnte man schneiden. Man merkte, er weiß, was der Cutter braucht.
Ne? Also wahrscheinlich so, wie er es auch im Studio mal von der Texte einspricht. Genau. Ne? Also hat das Publikum wahrscheinlich weggedacht und so, das ist ganz professionell durchgezogen.
Genau. Ja. Aber er musste trotzdem mit das Publikum mitdenken, weil das Publikum ja zwischendurch lacht oder auch applaudiert. Und da musste er halt Pausen einbauen, ne? Ne? Ah. Aber das war nicht so geschrieben wie eine Büttenrede, wo man jetzt einen Applaus erwartet. Sondern wenn es passiert, passiert's. Ne? Und das war schon wirklich, wirklich cool. Und auch der Gast, der Österreicher, Bernie Wagner, als Special Guest, der war auch richtig cool. Der hatte nämlich da nur einen kleinen Part gehabt und der war dann auch Teil 3. Also das nach der Show hat der noch eine halbe Stunde Stand-up gemacht.
Ach so,
aus seinem Programm.
Na klar, wenn er schon mal da ist. Ne?
Richtig, genau. Und dann war noch die Imitatorin da, die ganz viele Stimmen sprechen kann, die Antonia von Romatowski.
Ja, ich habe diese dann auch gehört. Also die war auch wirklich eine sehr lustige Sendung und auch die macht ja eine super Alice Weidel.
Ja.
Die klingt so richtig schön fies. genau diese genervte Stimme da auch immer dann schön im Kontrast. Und dann, ich glaube, die Baerbock hat sie auch drauf, ne?
Ja.
Und Merkel war wahrscheinlich auch irgendwie dabei.
Ja, ja, und auch ein paar Alte, die jetzt die BA-Präsidentin, also die von der Bundesagentur für Arbeit, Nahles.
Ach so.
Ne? Die hat, und das ist total super. Und die hat dann für jeden auch so eine eigene Haltung. Ne? Also sie steht dann auf der Bühne, wahrscheinlich auch im Studio vor dem Mikrofon und nimmt Haltung an, damit sie jetzt diese Stimme abspulen kann. Weil die hatte auch in dem Skript, und das sagte sie dann auch, als ein Teil nochmal gemacht werden musste, es waren sehr viele Wechsel, die sie da diesmal hatte. Ne? Und das war richtig, richtig cool. Und dann waren noch drei aus der Redaktion da: Julio Winters, Jana Fischer und Connor Körber. Und all das war echt ein wirklich, wirklich lustiger Abend. Ja. Da hast du was verpasst, Mitch.
Ja, das stimmt. Aber wir kamen gerade aus London wieder und wäre ein bisschen viel gewesen.
Das stimmt. Aber du konntest ja nachhören, tatsächlich. Und,
genau. Das war auch, hat sich auch gelohnt. Habe ich gedacht, genau. Ach, guck mal, da hört man den Ant jetzt, also wahrscheinlich lachen und
klatschen. Ja, ich habe mich extra aufs Mikrofon gesetzt. Ja. Ja, großer, großer Spaß.
Ja, also die Kollegen mal in der Nähe sind, ne, dann kann man sich nochmal auf jeden Fall besuchen.
Ganz genau.
Und jetzt kommt unser Thema. Mensch, Leute, hat gar nicht lange gedauert und schon sind wir bei unserem eigentlichen Thema.
Wahnsinn.
Nanu, was ist das? Wir haben Themenmusik im Hintergrund.
Ja. Geheimnis. Wir trauen uns was.
Das. Dann gut, dann genießen wir das mal kurz für einen Moment. Was ist das? Was könnte das Thema sein?
Oh, wenn es nicht schon auf
in unserem Titel stünde. Sehr geheimnisvoll. Da geht es wahrscheinlich auch um ein Geheimnis. So karibisch klingt es, ne? Mhm. Ja. Und da sind ja immer die Piraten auch in der Karibik.
Genau.
Zumindest seit Disney das in irgendeinem Disney-Park mal als Ride hat und später dann aus dieser Ride einen Film gemacht hat. So, das ist immer wieder, worauf man nicht alle Filme machen kann.
Ja.
Aber kurz vorher, Jahre vorher, hat LucasArts daraus ein Videospiel gemacht.
Und wer hat inzwischen LucasArts gekauft?
Wahrscheinlich Disney.
Ja, natürlich. So, alles zusammen.
Schuh raus, ja.
Genau.
So, jetzt sind wir aber schon ziemlich stark wieder im Thema drin. Wir hören die Titelmusik aus Monkey Island 2.
Ist das 2? Nee, ist 1.
Hast du gesagt vorhin?
2 habe ich auch.
Gut, hat er auch. Ja, Mensch. Ja, also es geht um die sogenannten Point-and-Click-Adventures oder Point-and-Click, so wie Rock'n'Roll, ne, mit N in der Mitte.
Ja.
Also erstmal nochmal kurz, wir sind ja kein Videospiele-Podcast, ne? Wir sind auch jetzt nicht so die klassischen Videospiele-Nerds, also ich zumindest nicht. Aber wir haben in unserer Jugend doch viel Spiel am Computer miteinander, viel Spielzeit am Computer miteinander verbracht, ne?
Das stimmt, das haben wir tatsächlich so. Vor allem so in der Zeit zwischen Ende der 80er, also die Hochzeit. Mitte der
90er, würde ich sagen.
Ja, bis Mitte, also 94, da ist so ein kleiner Bruch in der Geschichte der Point-and-Click-Adventures. Was ist es eigentlich, so ein Point-and-Click-Adventure?
Ja, also wir fangen erstmal bei Adventure an. Es gibt ja verschiedene Genres, Games, ne, die man auf Computern spielen kann. Geläufig zum Beispiel Jump-and-Run-Spiele. Ne? Mhm. Also, aber wir haben so eine kleine Moderation hier vorbereitet. Ach,
komm, machen wir mal.
Ja, genau.
Da tun wir mal, als wären wir Profis.
Wir machen das jetzt nochmal.
Das geht natürlich nur, wenn die Musik nicht da ist.
Ich dachte, du wärst Profi.
Natürlich.
Also aber jetzt doch nicht live zu laufen.
Es wird doch nicht geschnitten, Leute. Ihr mögt es doch, wenn wir uns darunter unterhalten, dass es geschnitten werden könnte. Also heute nehmen wir uns die Welt. Ja.
Mhm. Bitte? Man redet auch nicht gleichzeitig.
Nein, das machen wir nicht. Genau. Aber schön, dass er jetzt eine Regieanweisung ist, ne? Mit Doppelpunkt.
Mhm. Ja, die musst du nicht vorlesen.
Okay, dann geht's danach los. Heute nehmen wir uns die Welt der Point-and-Click-Adventure vor. Spiele, die viele von uns durch ihre kniffligen Rätsel und fantasievollen Geschichten begeistern.
Was macht diese Spiele so besonders? Point-and-Click-Adventure setzen voll auf Rätsel. Die Spielenden knobeln sich oft durch lange miteinander verknüpfte Ketten von Aufgaben. Dabei ist Kreativität gefragt. Gegenstände lassen sich auf unerwartete Weise kombinieren und aus Gesprächen muss man schlaue Schlüsse ziehen. Hier bleibt man gern mal länger an einem Rätsel hängen. Das gehört einfach dazu.
Aus diesem starken Fokus aufs Rätsellösen entsteht ein ganz eigener Stil. Point-and-Click-Adventures sind oft skurril, witzig und manchmal richtig schräg. Es geht darum, auf ungewöhnliche Ideen zu kommen, um eine Situation zu lösen, und das Ganze ist immer in eine spannende Geschichte eingebettet.
Diese Spiele legen, anders als etwa Jump'n'Runs, viel Wert darauf, eine Geschichte zu erzählen, die man wirklich erleben will. Dadurch eignen sich Adventures perfekt zum gemeinsamen Spielen. Es geht weniger um die Steuerung als um das visuelle Erkunden, das Nachdenken und das Erleben der Geschichte. Das, was diese Spiele so besonders macht und einfach Spaß bringt. Das war so eine kleine Anmoderation.
So. Ja, herrlich. Herrlich. Und da war viel Wahrheit drin, tatsächlich. In den ganzen. Also gemeinsam spielen, wir haben das ja damals gemeinsam gespielt. Und Rätsel, zwischendurch verzweifeln an Rätseln. Ohne Internet, also nicht einfach nachgucken können.
Nein, also genau. Und dann irgendwann ist es häufig auch so passiert, dass man einfach nicht mehr weitergespielt hat, weil es kam einfach auch nicht mehr weiter.
Ja, aber dann irgendwann entdeckte man in irgendeiner Computerzeitschrift eine Anleitung, eine Lösung. Und dann haben wir mal ein bisschen reingesneakt. Also man hat es vielleicht nicht komplett gelesen, sondern einfach nur, an der Stelle kommen wir nicht weiter.
Ach, es wäre neu, jetzt aber nicht, nicht die nächste Seite umblättern und dann alles zu viel verraten.
Verrückt,
und
doch verrückt,
ein bisschen
verrückt.
Spaß noch haben, was selber rauszufinden. Ne?
Ja.
Diese Point-and-Click-Adventures, das ist ja das Adventure, ne, Game, dass man sich quasi in eine Rolle da quasi reinversetzt und versucht, irgendwelche Schätze zu finden und so. Das gab es natürlich auch vorher schon, aber textgesteuert so. Und man musste halt häufig also noch schreiben, ne, hier wahrscheinlich mal so zwei Sätze, ne, so go east, go west, open door und kill enemy.
Ja, und am Anfang war natürlich auch alles noch Englisch, ne, tatsächlich.
Ja.
Also wenige Titel wurden übersetzt in den 80ern.
Also das erste Mal, als man sowas jetzt wirklich in der Hand hatte oder auf dem Bildschirm hatte, das war in den 80ern auf dem C64er noch, glaube ich. Und das war dann Maniac Mansion. Da habe ich, glaube ich, Maniac Mansion oder sowas zugesagt.
Ja, das war 1984, ne?
Ja. Ja, aber das, gut, ich hatte es wahrscheinlich ein bisschen später.
Oder? Nee, 87, entschuldige. 84 waren Spiele von einer anderen Firma, die wir gleich auch noch erwähnen. Mhm. Und ich wollte kurz noch, wir hatten vorher gar nicht drüber gesprochen, den Aufbau der drei Kapitel, die ich gemacht habe in unserem Workflow.
Ah, stimmt, okay, wir sind wieder bei einer Struktur. Bevor wir uns wieder verlieren, nehmen wir doch lieber die Struktur, die du schon vorbereitet hast.
Genau, wir nehmen die Struktur. Aber vorher, bevor wir in die Struktur gehen, kommen wir nochmal, wie kamen wir denn jetzt drauf, gerade jetzt diese Sendung zu machen? Weil eigentlich, das hatte ich dir ja vorhin auch nochmal geschickt, hätten wir die gleiche Sendung auch 1994 machen können. Weil da ist ja alles erzählt gewesen, eigentlich Podcast. 1994. Also, danach kam nicht mehr viel.
Ja, ja genau. Also,
und da gab es auch schon die Amiga Joker oder PC Joker und die haben dann einen Rückblick über die besten Adventure Games gemacht. Ne, über die letzten 10 Jahre, von 84 bis 94.
Ja, das kann man ja immer wieder mal machen. So, dafür gibt es ja so, noch gibt es Magazine und Zeitschriften, die man durchblättern kann auf Papier. Und die Return, ne? Das ist ja so ein.
Genau, die Return. Magazin,
ich habe sie vorhin. Die heißt nicht umsonst Return, das ist auch so ein kleines doppeldeutiges Wortspiel, weil Return heißt einerseits die Taste auf dem Computer, ne, die Enter-Taste, und andererseits. Also Return zum Anfang der Zeile. Mhm. Andererseits returnen die hier mal wieder ein paar Jahrzehnte zurück und tischen das auf, was uns früher so begeistert hat.
Genau.
In einem Rückblick.
Und diesmal haben die Leute von dem Podcast Nerdwelten das ganze Ding übernommen. Ich glaube, einer von denen hatte ursprünglich auch mal für die Return gearbeitet, aber tut es jetzt mittlerweile nicht mehr. Und die haben alles nochmal, also alle Adventures, die sie begeistert haben, nochmal bewertet und beschrieben und ne, Bilder rausgesucht und ein unglaubliches, also Fanscene gemacht. Also jeder, der mal Point-and-Click-Adventures gespielt hat und ein bisschen mehr Interesse und so nerdig ist wie wir beide und sollte sich tatsächlich diese Ausgabe zulegen, weil es ist sehr, sehr wertig gemacht. Und mit sehr, sehr viel Liebe. Es gibt Interviews mit einigen Machern. Ja. Sogar L.O. haben sie interviewt. Aber zu dem kommen wir später. Und wie gesagt, man kann beides findet man auch wieder in unserem, also die PC-Joker oder Amiga-Joker von 1994 findet man komplett im Internetarchiv. Mhm. Ja, die kann man komplett da durchblättern und ein bisschen lesen, wie man früher 94 über Computerspiele gesprochen hat. Und dieses Magazin kann man, glaube ich, noch kaufen, tatsächlich, für eine schlanke Mark. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Und den Podcast dazu kann ich natürlich auch empfehlen. Ne? Also die in mehreren Sendungen haben sie ein Making-of gemacht und sie haben durchgeblättert und so. Nerdwelten-Podcast, auch verlinkt bei uns in den Shownotes. Und jetzt die Struktur.
Yes.
Ta-da-da-da. Ich dachte mir, wir können ja nicht einfach, wie die das schon gemacht haben, deren Magazin durchblättern. Und wir können nur aus dem Gedächtnis erzählen, welche Adventures haben wir gespielt, denn es waren viel zu viele. Und manche würden wir vergessen.
Ich hab, glaube ich, gar nicht so viele gespielt. Ich glaube, du hast ein paar mehr aufgeführt.
Gott, oh Gott.
Ja, aber an einige erinnere ich mich dann doch. Also wahrscheinlich habe ich die dann doch also irgendwie da doch gespielt.
Ja, man weiß es nicht. und ich habe mir gedacht, ich versuche das irgendwie in drei Bereiche einzuteilen. Und zwar in Standards, in Güteklassen. Ne, den Bronzestandard, den Silberstandard und den Goldstandard.
Gute Idee.
Das ist nicht schlecht, ne? Also, ja. Das haben die bisher noch nicht gemacht und das ist jetzt neu. Das gibt's nur bei Pottermus.
Ne? Das sollten die bei diesen Olympischen Spielen auch mal machen. Das wäre super, wenn die so Medaillen im Silber, Bronze, Gold.
Genau. Und wir gehen diese Standards durch. Also, was dahinter steckt, erzähle ich gleich. Also, welcher Bereich von mir, also oder der Bronzestandard der Adventure Games ever ist. Und am Ende, nachdem wir über alle Spiele geredet haben, gibt es von uns beiden so eine persönliche Top 3.
Also auch noch
Spiele.
Bronze, Silber und Gold, ja.
Genau. Und wo wir eine kurze Begründung sagen, ne? Also das ist mein Top 3 mit der Begründung, bla bla bla.
Weil,
Sätze.
Ja. Sowieso. Sprechen Sie in ganzen Sätzen, ja.
Bitte sprechen Sie in ganzen Sätzen, genau. Das machen wir abwechselnd, so wie die großen fünf bei Jan und Olli, hier Fest und Flauschig. Und dann haben wir alle viel Spaß.
Das ist ein Befehl.
Also, Leute, nehmt euch jetzt noch einen Tee, lehnt euch zurück und wir nörden uns rein.
Bitte.
Der Bronzestandard wird von mir verliehen an Sierra Games. Die haben schon 1984 angefangen. mit diesen Klängen. Adventures zu machen.
Und mit diesen Klängen, die klingen sehr heldenhaft, ja.
Richtig, das ist sehr heldenhaft. Und sie haben immer Heldengeschichten erzählt oft, auch Anti-Heldengeschichten. Und eins von den Spielen, ich weiß nicht, welche Variante, und wir können noch, also ich habe bei uns ins Pad geschrieben, in welchem Jahr kam was raus. Also ich habe nicht die einzelnen. Wir fangen mal bei King's Quest an. Das ist tatsächlich das älteste und wir hören auch gerade die Melodie von King's Quest. Das ist 1984 rausgekommen, ist ein königliches Märchen im Stil der Romantik und man geht auf ein Heldenabenteuer. Eine klassische Geschichte, nichts Besonderes. Was aber besonders ist bei Sierra, ist das Sterben. Das ständige Sterben.
Ah, jetzt erinnere ich mich. Also, du hast ja gerade jetzt gesagt, das King's Quest. Es gibt noch andere, die irgendwas mit Quest zu tun haben.
Natürlich.
Ich kenne Space Quest.
Oh ja.
Ja, das habe ich aber erst gespielt, als mein älterer Bruder den ersten PC hatte. Also auf dem
286er.
286er, genau.
Da haben wir auch King's Quest gespielt. Daher kenne ich King's Quest. Von dem 286er deines Bruders.
Okay, ich erinnere mich daran nicht mehr.
Ich glaube, das war King's Quest 3.
Also war auf jeden Fall Space Quest 3, das weiß ich noch.
Ah, ja.
Also weiß ich noch, ich habe es vorhin mir angesehen, ne? Auch im Return-Magazin und welches am ehesten, naja, das mit diesen Sommerschrotterl oder so, da. Und da erinnere ich mich noch daran, dass ich das gar nicht gut spielen, also Gott, ich konnte es auch wirklich nicht ertragen, weil man ganz grausam immer gestorben ist. Und das war schon so splattermäßig. Dauernd ist man irgendwo runtergefallen und dann hat man sich aufgespießt oder so und dann wurde das auch in irgendwelchen schön verpixelten Bildern da gezeigt und das war schon ein ziemlich grausames Spiel irgendwie. Das hat so den Spielspaß ein bisschen rausgenommen, weil der Rest ist eigentlich ziemlich lustig. Also es ist so eine Mischung gewesen, ne? Aber so viel richtig weit bin ich da nicht gekommen.
Ja, das war tatsächlich, also das deswegen Bronzestandard auch, ne? Es war oft sehr, sehr frustrierend. Aber die Geschichten, und die besonders bei Space Quest und bei, ich möchte eine hervorheben, Space Quest 5 von 1993 war es. Das hat mir unglaublich viel Spaß damals gemacht. Ne? Es war schon schön mit VGA-Grafik auf dem 386er oder war es sogar schon 486er, wer weiß das. Nerds noch auf dem PC. Ne? Es gab noch kein Pentium, liebe Leute. Noch kein i3, i5, i9.
Das sind auch alles Wörter aus der Vergangenheit.
Das ist alles crazy stuff. Nein, heutzutage haben wir ein M4 in unserem Mac. Aber wer interessiert sich das schon dafür? Nee, es war einfach schön, schön gezeichnet tatsächlich. Der Humor war großartig. Also auch dieses sich selbst auf die Schippe nehmen. Also ich glaube, dieser Held Roger Wilco hat sich selbst nicht ernst genommen.
Also es geht darum, der ist eigentlich ein Janitor, ne? Also das ist auch zum Englisch lernen, muss ich damit sofort Janitor, kann ich nicht, der ist der Hausmeister da im
Exakt, ein Weltraumhausmeister, ne? Ja. Und
allein das schon, so als Ausgang ist ja irgendwie ganz witzig, ja. So als Weltraum, als Science-Fiction-Film-Parodie,
Ja, genau. Und auch die ganzen Figuren, die in dem Spiel vorkommen, die kriegen nicht mit, wie er scheitert und was er Unfälle und das hat, sondern nur wir als Spieler checken von außen, dass das alles ziemlich skurril ist, was da passiert in diesem Spiel. Ja, und dann gab es noch, neben King's Quest und Space Quest, gab es auch noch Police Quest. Liebe Leute, vergesst es ganz schnell wieder. Es sind wirklich langweilige Kriminalpolizeiaufgaben, die man da zu lösen hatte. Das ist wirklich, also aus heutiger Sicht, glaube ich, ganz schlecht gealtert. Es gab auch 4 Teile insgesamt, von 87 bis 93. Und wenn man heute nach irgendwelchen Quest-Spielen fragt, dann in Sierra, dann ist es King's Quest und Space Quest.
So, und jetzt kommt da noch was. Das kenne ich gar nicht. Was ist das denn?
Das ist, Mensch,
das habe ich nie von gehört.
Das ist jetzt aber heikel, Mitch.
Aber wenn wir darüber reden, kriegen wir wieder so ein Explicit irgendwie verliehen.
Nee, wir spielen einfach lustige Musik dazu ein und dann merkt jeder, dass das gar nicht so ernst gemeint ist, was hier passiert.
Oh, yeah, also das ist natürlich schon eine sehr sexy Musik, ne? Also das Spiel heißt Leisure Suit Larry und der Typ, das ist irgendwie so ein Möchtegern-Aufreißer, aber das Spiel geht darum, dass man da wirklich, ja, ich sag's einfach mal so, dass man da Damen abschleppt, ne?
Ja, wie habe ich es hier geschrieben? Die sexuellen Abenteuer eines Antihelden.
Ja.
Leider ja, so ganz schlecht gealtert.
Der Typ, der ist ziemlich ikonisch, ne? So eine Gestaltung, aber... Ja, Rambazamba, da geht's ordentlich zur Sache manchmal in diesen Spielen, ne?
Ja, also oft geht's auch nur um Standbilder, ne? Dass man irgendwie groß gemalte Frauen sieht, mit denen man sich unterhält. Ja?
Ach so, ja.
Also, das ist, also dieser Larry ist wirklich ein harter Antiheld, der blitzt auch ständig ab, ne? Also. Das ist ja nicht so, dass als würde seine Abschleppmethode besonders gut funktionieren. Er findet sich geil, ne? Und er ist der Tollste.
Ja, ne? Das ist, glaube ich. Also man muss es ein bisschen ironisch sehen. Das hat man, glaube ich,
als
Kind, ne? Das war ja irgendwie was so, etwas Anstößiges.
Ja.
Oder als Teenager oder das. Da muss man ja irgendwie mal jemanden kennen, der das hatte, dass man das irgendwie auch mal sehen kann.
Ja.
Und das war ja so ein bisschen, hatte so ein. Ja, etwas Verbotenes, so die Aura.
Ne? Genau, man hat es nicht gespielt, wenn die Eltern in der Nähe waren.
Ja.
Ja, dieser gute Sierra. Larry von Sierra. Es gab noch recht viele Teile irgendwann, ne? Also ich glaube, bei uns war es dann irgendwie, Larry 4 gab es ja nicht, von 3 ging es direkt auf Larry 5, ist auch so ein Gag gewesen. Und dann gab es dann Mitte der 90er noch ein paar weitere Teile, die keinen mehr interessiert haben. Mhm. Aber die ersten Teile waren, glaube ich, so gut, dass man die später nochmal in VGA-Grafik rausgebracht hat. Das heißt,
gibt es aber YouTube so ein Playthrough oder das ist so unanständig?
Das gibt es bestimmt alles.
Das stimmt.
Ja. Also aus heutiger Sicht ist das alles auch gar nicht mehr unanständig.
Nein.
Also wenn man ein bisschen aufgeklärt und erwachsen ist und die Ironie checkt, ne, die da drin steckt. Genau. Eigentlich, dass dieser Typ eigentlich ein ganz, ganz armer Loser ist. Na, das kann man leider nicht anders behaupten. Aber zum Glück war er kein Polizist und hat es Police Quest gespielt. Ja? Eieiei.
So, das war schon die Bronze-Kategorie, ne?
Nochmal kurz zurücklehnen. Genau, das war die Bronze-Kategorie. Beenden wir nochmal mit der Police Quest-Musik von Police Quest 3.
Ach, da hatten wir den Orchestra-Hit endlich mal wieder.
Stimmt, da ist er.
Und eine Sirene.
Gott, oh Gott.
Na, ist doch... Klingt so ein bisschen hier so, als ob das so Miami Vice oder sowas sein soll.
Genau. An der Stelle kann man so ein bisschen abnörden, dass auch tatsächlich nicht nur in Grafiken und in den Rätseln sehr viel Aufwand reingesteckt wurde, sondern auch kompositorisch einiges abgeliefert wurde und dann mit MIDI-Musik abgefeuert wurde. Also damalige PCs der 80er Jahre, bei Space Quest, King's Quest, ganz am Anfang ganz schlimm, die haben nur gebiept, da hat man so einen Beeper an so einem PC gehabt. Der konnte eigentlich fast gar nichts wiedergeben, der war nur dazu gedacht, ein Warnsignal zu machen. Den hat man trotzdem irgendwann auch für Computerspiele genutzt. Aber dann gab es dann irgendwann MIDI und die ersten Soundkarten, die Soundblaster, aber auch...
Oh ja, die Sound... Ja klar, die hat man sich dann gekauft und da so reingeschraubt, ne?
Ja, genau, genau. In so ein ISA-Board oder VESA-Board oder PCI-Board.
Ja, du bist ja ein alter Schrauber.
Da ja, ja, ich hab damals alles geschraubt. Also von 386er bis Pentium habe ich drei große Rechner zusammengeschraubt. Also das war... Und da war nur vom Feinsten dran. Ne?
Ja, ja, ich weiß nicht, ich bin einfach mit dir zusammen nach Köln irgendwo so gefallen in so ein Laden.
Ja.
Um mir einen PC zusammenzustellen. Da haben wir ganz viele Einzelteile gekauft. Ein Gehäuse und das ganze Zeug, was da reingehört.
Ja. Irre. Ja, so hat man das früher gemacht. Aber tatsächlich, das macht man halt alles nicht mehr heute. Schleppen wir unseren... das ist ein Computer nicht viel größer als ein Return-Magazin, als ne, ein Notebook halt. Ja.
Und da kommt man nicht einfach so ohne weiteres rein.
Genau. Aber das war jetzt, die ganzen Sounds, die wir gehört haben, sind abgespielt von einer Soundkarte namens Roland MT32. Das war der Goldstandard tatsächlich von Sounds, Sample Sounds für verschiedene Instrumente und so, ne?
Ja, da war schon ordentlich Orchester dabei, ne? Kann man nicht anders sagen.
Das war schon ordentlich. So, Mitch, kommen wir zu Silber.
Ja.
Ja, Silber, Kapitelmarke.
So, jetzt lese ich hier, also liebe Leute,
ja, was davon kennst du,
an den Empfangsgeräten, ihr könnt ja nicht sehen, dass wir hier alles, was wir hier an Notizen stehen haben in unserem Workflow, da sind Dinge, die kenne ich alle nicht. doch zwei Sachen kenne ich davon. Willst du wirklich die alle?
Hier nein. Gut, ich möchte nur die beiden erwähnen, die du kennst. Der Rest steht bei uns in den Shownotes für die ganz Interessierten. Aber ansonsten gehen wir durch Silber ganz gut durch. Hier muss nur niemand sterben. Und nochmal zu diesen Sterben. Das war eine ganz blöde Idee. Also an anderen Spielen, Jump'n'Runs oder hier Spielen, wo man ständig stirbt.
Ja, so mehrere Leben hat, ne?
Wo es um Geschicklichkeit geht und so. Da gehört Sterben hin, das ist super, ja? Oder Prince of Persia. Was ist Prince of Persia, ohne vom Schwert aufgespießt zu werden oder von irgendwelchen Fallen oder so zu laufen? Aber in Adventure, no go. Das haben alle anderen nicht gemacht.
Also ich weiß noch, wie ich damals also auch wieder als Kind solche Sachen gespielt habe und ich glaube, das ist auch wirklich eigentlich gar nicht gut so für, das stresst einen auch total, ne?
Ja, also gut, man traut sich dann auch nichts mehr.
Soll man deswegen auch nicht spielen. Aber ich hatte so ein Adventure auf dem C64, das hieß Dallas. Das war kein Point-and-Click-Adventure.
Okay.
Das weißt du, Dallas.
Ja.
Ja, und da... Wenn man, also ich, das glaube ich nur drei Bilder, die ich davon gesehen habe, auch so ein Text-Adventure, ein Parser nennt man das, glaube ich, ne?
Ein Parser, genau, wo man eintaggt. So ist ähnlich, was man heute bei ChatGPT hat. Da wird Text geparst. Ja.
Genau. Ne? Go inside hatte ich, glaube ich, so.
Genau.
Open door, go outside und dann wird man von Kühen überrannt. Weg. Man sieht immer, wie die Kühe näher kommen, so von Bild für Bild, und dann weiß man nicht, was man machen soll. Was mache ich jetzt? Und dann ist tot. Also mehr habe ich da nicht geschafft.
Ja, aber das war
Dallas.
Gut. Aber welche von dem,
wahrscheinlich von diesen, anderes in dem Haus noch, ja,
von diesen sieben Spielen, die ich hier rausgesucht habe, aus der Return, die nicht von dem Bronze-Standard-Hersteller und nicht vom Gold-Standard-Hersteller ist, welche davon kennst du?
Davon kenne ich Discworld, das haben wir bei dir gespielt.
Oh, das ist eine ganz besondere Geschichte. Werden wir vielleicht irgendwann nochmal über die Romane von Discworld oder die Welt von Discworld eine Sonderfolge machen?
Du willst eine Scheibenwelt-Sonderfolge machen? Da muss ich die ganze Kacke ja auch nochmal lesen.
Nö, man kann auch einfach Wikipedia lesen.
Ja, aber das macht ja keinen Spaß. Aber gut, ja, nee, das ist natürlich eine gute Idee.
Aber Discworld hast du gespielt. Also kurz... Wir wollen
haben wir zusammen gespielt?
Das haben wir zusammen gespielt und damit habe ich tatsächlich die Werke von Terry Pratchett erst entdeckt. Und das war 1995 und das ist relativ spät, weil ich glaube, die ersten Scheibenweltromane kamen einige Jahre zuvor raus. Und 95, das ging ja so langsam auch gegen das Ende unserer Schulkarriere. Das ist ja auch nach 94, wo ich gerade sagte, ist eigentlich die Ära der Adventures schon vorbei und dann kommt Discworld raus. Discworld 1 und 2 und Discworld Noir kam dann nochmal 99, aber das ist dann nicht mehr so relevant gewesen. Und da spielen wir den Zauberer Rincewind, auch ein Antiheld, der in den ersten zwei Büchern von Terry Pratchett beschrieben wird.
Sehr, ist das eigentlich, schön. Ich erinnere mich dunkel, ich glaube, es war eine ganz, ganz schöne Comic-Grafik und mit Sprachausgabe?
Haben 95 hat der Sprachausgabe, ja, von Eric Idle.
Eric Idle?
Ja.
Guck mal, der Monty Python Eric, ja.
Exakt. Ja. Ja, und die Handlung, die man in dem ersten Adventure hatte, die war auch komplett geklaut von einem Buch, was ich nie gelesen habe. Wachen. Ein der Antmorpork-Geschichten der Stadtwache. Der Hauptmann Sam Mom wurde ausgetauscht durch Rincewind, der das Ganze erlebt.
Wachen, so wie Hexen, oder?
Ja, das waren dann die Hexengeschichten, genau, aber das Ganze spielte in der unsichtbaren Universität, ne, in der großen Stadt Antmorpork. Und eine Gruppe von Verschwörern hat mit Hilfe von Magie einen Drachen erweckt.
Ich weiß jetzt, wo du es sagst. Ich sehe jetzt wieder diese Bilder, aber so Typen mit so Kutten, mit so Kapuzen und dunklen Gesichtern und so, ne?
Genau.
Ja, weil diese Ankh-Morpork haben, glaube ich, immer in so gesangsartigen, ich weiß nicht mehr, so Beschwörungsriten.
Mhm. Ganz genau. Und mit Hilfe eines Drachenkompendiums mussten wir einen Drachendetektor bauen. So. Und dann wird es noch alles viel, viel skurriler als das, was ihr euch vorstellen könnt.
Ja. So, aber das ist schon im Silberformat, ja.
Ja. Das ist schon ganz großes. Ganz großes Kino. Mhm.
Und was ich noch kenne, ist, glaube ich, das, was danach steht, Baphomets Fluch,
oh ja.
Das kam schon ein bisschen später raus, ne? Also so, ja, 96, 97, genau, ja. Da ging es, glaube ich, irgendwie um Museen, Bibliotheken, Kunstgegenstände oder sowas.
Also erstmal ging es um die Tempelritter.
Okay,
Tempelritter. Ne? Das ist also ein Geheimorden, Geheimorganisation. Und am Anfang des Intros, dieses Spiel, also die Spiele hatten oft auch so Intros, wo man noch nicht spielen konnte, so Filmszenen quasi gesehen hat. Manchmal hat man es später als Cutscenes auch noch, wo die Geschichte dann weiter erzählt wird, wenn man gewisse Rätsel gelöst hat. Ne?
Ich glaube, das hatte damals sogar schon Space Quest.
Ne? Ja, richtig. Ja.
Dass das schon so die Vorgeschichte mit irgendwelchen UFOs und Aliens oder sowas.
Auch das erste, ne? Wir werden gleich noch darüber reden, von 1997. Ne?
Genau.
Das hatte das auch. Und und hier geht es um einen US-amerikanischen Anwalt, George Stobbett, der gemeinsam mit der französischen Journalistin Nicole, auch Nico genannt, Collard, versucht, einen mysteriösen Kriminalfall zu lösen. Mhm. Genau.
Das habe ich, glaube ich, auch teilweise alleine bei mir zu Hause gespielt. Ja. Das weiß ich noch, das hatte ich, glaube ich, mit zu Hause auch auf dem PC.
Genau, und es gab dann sogar nach den ersten beiden Teilen, die 96 und 97 waren, also so unsere Oberstufenzeit, ne? Gab es dann auch noch ein Fanprojekt, wo dann Baphomets Fluch 2.5 rausgekommen ist, weil das mit 3.0 so lange gedauert hat oder so, dass es erst 2003 kam. Und 2012, also sehr, sehr spät, gab es dann noch einen fünften Teil, ne? Den man, glaube ich, mittlerweile auch sogar auf dem iPad spielen kann oder so.
Ja, das ist natürlich auch so eine Frage. Ne? Vielleicht stelle ich diese Frage schon mal zwischendurch.
Ja.
Wenn ich diese ganzen tollen Sachen dann heute mal spielen möchte und ich habe weder einen C64er noch ein 286er, 943er und wie sie alle heißen mit Festplatten und Soundkarten und sowas. Ja. Was kann ich da machen?
Was kannst du da machen?
Hard- oder Apotheker?
Also,
oder
wie soll ich da fragen? Es gibt natürlich ein paar Plattformen, die das in die Moderne holen. Eine heißt GOG, glaube ich, G-O-C. Galaxy of Gay, keine Ahnung, wofür steht. da kann man viele alte Spiele für ganz wenig Geld kaufen. Ne? Letztendlich, das Problem ist ja, das Zeug liegt natürlich auch irgendwo im Internet rum, aber dann ist es vielleicht nicht für deine Plattform, lässt sich nicht installieren, nicht starten und so. Und es liegt ja immer noch eine Lizenz drauf, also irgendwer müsste dafür ja eigentlich noch Geld bekommen, ne? der das ursprünglich entwickelt hat. Oder jetzt die Rechte hat, wie bei den Goldstandard-Spielen, die ja alle von zu Disney gehören.
Ja.
Kommen wir ja gleich noch zu.
Ja.
Es gibt ganz viel auf, ich meine, Steam oder auf GOG.org, wo man die nochmal kaufen kann, diese Spiele. Oder es gibt die Scum-VM. Und was Scum ist, können wir auch erst beim Goldstandard erzählen.
Ja, das stimmt.
Ja, also hier nochmal ganz kurz zurücklehnen. Also
es ist nicht ganz aussichtslos, sowas
nein, spielen zu können. Nein, man kann es noch spielen, aber es ist tatsächlich so ein Liebhaberding, ne?
Man kann sich zumindest bei vielen Sachen so ein Playthrough auf YouTube angucken.
Ja, genau, das geht bestimmt. Und jetzt möchte ich noch einen erwähnen. Ich dachte, wir sprechen über die beiden, die du erwähnt hast, die du kennst. Ich möchte noch ein weiteres Spiel erwähnen. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, Bei dem zweiten könnte es sein, bei Teil 1 natürlich noch nicht, aber ich glaube Teil 2 habe ich sogar mit Nina gespielt. Und da geht es um einen kleinen Zauberer namens Simon.
Sagt mir auch was. Also ich weiß nicht, ob ich es gespielt habe, aber die Musik kenne ich jetzt schon mal nicht. Sie klingt ja sehr niedlich.
Genau, das ist ein Remix aus der Return tatsächlich. Da sind so Downloads-Codes dabei. Sie mögen uns verzeihen, dass wir das hier einspielen. Jugendlicher Leichtsinn unsererseits. Und es geht um meinen 12-jährigen Simon, der...
Das ist Zauberer, oder?
Er ist zuerst erstmal Zauberer, ne? Aber ja. Irgendwo findet er an seiner Stelle ein mysteriöses Buch, ne? Und ein Hund. Der Hund, Chippy. Den er adoptiert.
Ja.
Das Buch wird erstmal auf dem Dachboden verstaut, aber ne, Tage später geht er mal hoch, guckt sich nochmal das Buch an und merkt, zack, Buch aufgeschlagen, Portal in Parallelwelt. Kennst du ja, so geht das halt. In so einer Welt.
Geschichte und Kreislauflabyrinth und so weiter.
Genau, und da wird er halt reingezogen. Und es hat dann auch bekannte Elemente von europäischen Märchen und Legenden, die dort dargestellt werden. Ne? Zauberer, Drachen, Riesen, sprechende Tiere, all das. Ne? Und der böse Zauberer, Sword, zu Deutsch abscheulich, bedroht die ganze Welt und Simon tritt unfreiwillig zum Kampf gegen ihn an.
Ja, der Endgegner.
Genau. Und der Humor des Spiels konterkariert die Fantasiewelt. In vielen Fällen spielt er direkt auf die Reilewald an und amüsiert sich über die im Spiel verarbeiteten Märchenklischees.
Ja.
Also es ist tatsächlich sehr schön und...
Wie die schöne tschechische Serie Die Märchenbraut aus den frühen 80ern.
Das kann sein, ja, dass das so ein Beispiel war.
Aber klingt so kindlich süß irgendwie. Ist das denn an junge Kinder gerichtet oder ist das dann eher so aufwiegend der Ironie dann eher an Ältere, die diese... Ja, Märchenklischees dann verstehen. Und
an wen richten sich Adventures? Stand das hier mal drauf? Also, wenn du die ersten drei Rätsel nicht lösen kannst, dann ist es nicht für dich.
Ja.
So war das doch früher, oder?
Das ist natürlich auch der Schwierigkeitsgrad der Rätsel, ne?
Ja.
Da kann man natürlich sagen, wenn das jetzt wirklich etwas ist, was ich wirklich an jüngere Kinder richte, dann sind das einfache Rätsel und dann
schon ein klassisches Adventure. Klassisches Adventure, aber schon noch, keine Ahnung, 12 bis 14 oder so.
Simon the Sorcerer.
Simon the Sorcerer.
Wie gesagt, das kommt mir total bekannt vor. Auch die Figur da, ne, die ist auf der Return ja auch abgebildet,
ja,
ne, in seinem Mantel und seinem. Sieht so ein bisschen aus wie. Ja, genau. Wie das Zauberlehrling, halt in Blau oder so. Mhm. Ne, halt ohne Mickey Mouse, ne? Ja.
Richtig.
Wie man sich so einen halt vorstellt.
Ja. Genau. Und in den anderen Spielen, da geht es um. Da gibt es tatsächlich den abgefilmten Christopher Lloyd, der einen Comics-Cartoon-Zeichner spielt.
Genau, das haben wir auch zusammen
gespielt. Toonstruck, guck mal, haben wir gespielt. Wundervoll. Oder Legend of Kyrandia war auch so eine fantastische Welt, gab es drei Teile von. Ich glaube, der dritte war nicht mehr so doll. Klar gab es auch Sherlock Holmes Adventures, ne? The Lost Files of Sherlock Holmes habe ich auch 92 gespielt, sondern Jack the Ripper Story ist auch ganz liebevoll in der Return berichtet drüber. Und dann etwas, was ich tatsächlich nochmal ganz kurz erwähnen muss, aber ich kann es auch eigentlich auch später erzählen, weil wir haben ja unsere Top 3 und das letzte Spiel, jetzt spanne ich euch auf die Schulter. Mitch sieht es natürlich jetzt, welches Spiel jetzt noch nicht erwähnt wurde. Das ist in meiner Top 3, Mitch.
Gut.
Krass, oder?
Ja, ich weiß nicht genau, welches du meinst, es sind noch ein paar, die nicht erwähnt
wurden. Das letzte in Silber.
Kenne ich nicht.
Das kennst du nicht, deswegen ist es bei mir in der Top 3. Nur aus reiner Frackigkeit. Lass uns dann mal langsam zum Goldstandard.
Gold. Kriegen wir dafür auch eine Musik?
Ach ja, was hättest du denn da gerne? Mal gucken, was ich da für dich habe.
Eine
haben wir vorhin schon gemacht, die machen wir am Ende vielleicht. Aber hier ist was für dich. Wir könnten den Tentakel besuchen.
Das ist ja den SID, ne, oder?
Ja.
Vom C64.
Der wird hier quasi emuliert, ja.
Ja.
Das ist quasi schon aus dem zweiten Teil, ne? Im Raum, wo wir Green Tentakel besuchen.
Ja, jetzt kommt es mir bekannt vor, genau. Also, wir sind bei LucasArts, ne? Lucasfilm Games hießen sie früher. Und das war, glaube ich, wirklich so etwas, das ist einfach Kult, ne? diese Spiele, ich nenne sie jetzt einfach mal und dann gehen wir auf die einzeln mal ein.
Ja.
Maniac Mansion, Day of the Tentacle, die beiden Teile von Maniac Mansion. Dann Zack McCracken, die Indiana Jones Verspielungen, Veradventurungen der Filme in die drei und Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Und dann Loom, was ganz Besonderes, und Monkey Island.
Jo. Und ja, dann hast du noch ein paar andere Sachen, die auch bei Gold eingeordnet sind. Von Sierra noch was reingeschrieben und von LucasArts, was noch so gibt, aber die kenne ich jetzt wieder nicht.
Ja, das ist, ach, das ist dieses Sonstige, das kann man natürlich Sonstige machen, aber bei LucasArts gab es auch andere Spiele, die vielleicht nicht jeder kennt, ne? Mhm. Aber bleiben wir erstmal bei den Spielen, die du erwähnt hast.
Ja, also jetzt können wir auch mal dieses Scum.
Ja.
Und damit meinen wir nicht das deutsche, das englische Wort für Abschaum, sondern es wird geschrieben S-C-U-M-M. Das ist ein Akronym, was für Folgendes steht. Hä? Du sagst es bitte.
Hier. Na, muss ich irgendwas mit Scripted.
Ja, das MM steht für Maniac Mansion.
Genau. Of Maniac Mansion. Hm. Es gibt auch heute noch so Mastodon-Accounts und so, die sich auch so nennen, ne? Scumba und so. Aber es ist Crypt Creation Utility for Maniac Mansion. Eine Spiele-Engine von LucasArts.
So, und jetzt sind wir eigentlich auch endlich bei der Erklärung dessen, was Point and Click denn eigentlich nun wirklich bedeutet.
Ja.
Weil in unserer Moderation wurde es auch eigentlich so mehr so Genre, als Genrebezeichnung benutzt. Ne? Aber rein technisch geht es darum, dass man im Gegensatz zu diesen Parser-gesteuerten Adventures nicht das, was man tun soll, schreibt, sondern man hat unten, so im unteren Viertel des Bildschirms, oder ja, doch so ungefähr, eine Auswahl von Befehlen. Und man hat, was wichtig ist, wir haben es eigentlich auf dem C64er gespielt, man sollte am besten eine Maus haben, mit der man diesen Mauszeiger auch bewegt. Ne?
Ja, aber mit diesen Joysticks konnte man auch dann quasi das Fadenkreuz bewegen. Ne?
Ich habe ganz, ganz kurz vergessen, dass es da ja Joysticks gab und nicht nur die Tastatur gesteuert.
Es gab Joysticks.
Genau, man muss dieses Fadenkreuz bewegen und man dem Bild oben sieht man die Szene, sieht Figuren, wie die irgendwo stehen und sich bewegen, die man steuert. Ne? Und man möchte zum Beispiel, dass ein Gegenstand aufgehoben wird. So.
Den muss man aber erstmal finden, den Gegenstand. In manchen Adventures kommt man einfach drüber, hovern, sagt man heute, ne? So wie mit der Maus. Und dann kommt dann ein kleiner Begriff oder so. Bei anderen Spielen war das nicht so. Und das nannte man auch gerne Pixel Hunting. Also man die Suche nach den einzelnen Pixeln.
Also so lange den Bildschirm absuchen, bis man irgendwo was aufleuchten sieht, ne? Also dann halt in dem Fall ein Wort und das ist dann ein Gegenstand. Manches ist ja nur Kulisse, manches ist nur Hintergrund, aber einige von, man steht zum Beispiel vor einer großen Wand mit Büchern. Das ist vor allem Beispiel aus Return. So, und eins von diesen Büchern ist wirklich ein Buch, was man nehmen kann. Dann steht da irgendwie auf dieser ganzen Wand, egal, überall Books, egal wo man ist, ist immer dann das Wort, was auftaucht beim Cursor. Aber an einer Stelle steht da Book. Und dann kann man nach unten gehen und sagen, okay, nimm oder Take und dann nochmal aufs Buch und dann kommt das Buch ins Inventar.
Oder Pick Up.
Book. Ah ja, Pick Up, genau.
Geht auch,
nicht Take. Pick Up ist das Pick meistens up. Gewesen.
Pick
ne?
Up, ja.
Pick Up Book.
Genau, und mit anderen Charakteren kann man sprechen, ne? Also Talk to oder Pull oder Push hatten viele Spiele auch, wobei das manchmal gar keinen Unterschied machte, ne? was man wirklich tut. Open, Close, genau, Türen schließen oder Fenster. Ja.
Naja, und dann kann man halt, oder use, ne? Also irgendwie,
Verwenden.
Das, was man dann eben auch genommen hat, dann verwenden. Ne?
Genau, oder zwei Gegenstände kombinieren.
Ne? Ja.
Ne? Benutze das mit dem. So, und dann, wenn man damit anfängt, hat man schon unendlich Möglichkeiten, halt irgendwelche Rätselkombinationen zu machen, ne?
Ja.
Also Monkey Wrench zum Beispiel.
Ja, die sind auch ein lustiges Wortspiel, da kommen wir nachher nochmal zu, bei Zack McCracken ist das, glaube ich, ne?
Nee, Quatsch,
bei
Monkey Island natürlich.
Nein, Monkey Island natürlich, Monkey Ranch, ja.
Ja.
Zack McCracken war es der dreiköpfige Affe.
Oder die Kettensäge und das Öl, was es nur in dem anderen Spiel gab.
Genau, also wir müssen einfach mit Maniac Mansion jetzt einfach mal anfangen. Das war bahnbrechend. Es fängt an mit der Vorgeschichte, auch ein kleiner Film, der abgespielt wird, also sehr, sehr, sehr überschaubar.
Schon 1987, das ist der Fehler.
Ja. Man sieht einen Meteoriten abstürzen und das ist irgendwie etwas, worum es geht. Man bekommt gesagt, dass es eine Entführungsgeschichte gibt. Mhm. Das wird ein, die Freundin des Protagonisten, Dave.
Sandy wird entführt.
Sandy, genau. Ja. Sandy wurde entführt. Und Dave muss sie jetzt mit seinen Freunden, mit seiner Gang, mhm, oder Clique oder so, ja, retten. Ne? Da weißt du, sie ist in irgendeinem so einem alten Haus, in diesem Mansion. Ne? Das, mhm, ja, ist schon sehr, sehr, sehr düster und es erinnert irgendwie an so Horrorfilme.
Im Haus und, wohnt eine verrückte Familie, ne? Die Familie von Dr. Fred.
Die lernt man dann später kennen, ne? Und mhm, dieses wirklich absurd komisch, weil das ja auch so mit so Horror-Klischees spielt, ne? Und mit diesem verrückten Wissenschaftler und mhm, alles sowas, ne? Hm. Erinnert mich so ein bisschen an, es gibt wohl auch konkrete Vorbilder, ne? Irgendwelche Filme, die da Pate gestanden haben für Maniac Mansion. Also, kennst du diese Jack Arnold-Filme? Diese, nee, zum Beispiel, dass das Ding aus dem Sumpf oder Tarantula oder so, diese Horrorfilme, nee, ja, aus den Science-Fiction-Filmen aus den 50er Jahren, so, ne? Ich glaube, da kommt vieles her, ne? So, diese ganze Stimmung und diese Art von, ja, außerirdischen Mystik und sowas, was da alles mit eingebaut worden ist. Aber das Lustige an dem Spiel ist auch, man kann sich drei Charaktere aussuchen, mit denen man spielt. Also, beziehungsweise, zwei kann man sich aussuchen. Dave ist gesetzt. Und aus seiner Clique kann man noch zwei dazu wählen.
Mhm.
Also man muss zwei dazu wählen. Aber es ist einem, selbst über das, wer das ist, die haben alle unterschiedliche Charaktereigenschaften. Da ist auch so ein kleiner, so ein nerdiger Angsthase dabei, der heißt Bernard, ne? Der kommt noch im zweiten Teil vor.
Genau, Bernard ist eigentlich wichtig, der Physiker.
Ja, genau, also so richtig
Vorsitzender des Physikerclubs.
Die sind alle Schüler, ne?
Irgendwie, ja, ne? Richtig.
Also Punkerin ist dabei, ne? Und so
Highschool-Boy.
Ne? Ja, Highschool, also Musiker, ne? Was haben wir noch? Ein Fotografen, ne? Das ist, glaube ich, einer, der ist, glaube ich, Michael.
Ja, Michael, genau. Wendy.
Wendy.
Razor. Was war Wendy
nochmal?
Jeff. Ja,
genau, Razor war die Punkerin.
Ja. Sid. Ja, ja.
Also, die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten, die kann man auch unterschiedlich dann zur Lösung des Rätsels dann einsetzen. Das ist ganz lustig. Ne? Es gibt mehrere Wege, dieses Spiel zu spielen. Aus eigenem Antrieb habe ich es damals nicht geschafft. Da kann man nicht auch sterben oder man
geht ja in irgendwelche
Sackgassen oder man weiß einfach nicht mehr, was man tun soll.
Genau, kann, Sackgassen, ne? Gibt's, ne? Man wird gefunden von einem von den Familienmitgliedern und wird ins Verlies gesteckt. Das ist bei der ersten, beim ersten Charakter noch nicht schlimm, weil es gibt Möglichkeiten, irgendwo einen Schlüssel vom Kronleuchter, oh Spoiler, runter zu jagen. Aber ich sag euch nicht wie. Und dann kann man halt die Leute wieder befreien. Aber wenn alle im Knast sind, ist das Spiel natürlich auch vorbei.
Ja,
und man kann auch wirklich, wirklich sterben. Also da gibt es auch rote Knöpfe, die man vielleicht nicht drücken sollte.
Ja, man sollte auch nicht einfach im Pool sein und dann das Wasser reinlassen.
Mhm. Auch das geht, richtig.
Ja.
Genau. Und
vor allem sollte man nicht machen, was man sowieso auch nicht machen sollte. Aber ich gebe zu, ich habe es gemacht, zumindest virtuell. Ich habe einen Hamster explodieren lassen in einer Mikrowelle.
Oh ja. Klassiker.
Dieses Böse, das wäre heute auch nicht mehr möglich. Das kann man wirklich machen in diesem Spiel. Aber da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie kam ich denn eigentlich auf die Idee? Da sind ganz viele Dinge, die man benutzen kann. Man probiert einfach alles aus. Irgendwo hat man Hamster gefunden, da ist eine Mikrowelle. Stecke ich doch mal den Hamster rein, mache die Mikrowelle an.
Genau, man konnte nichts Besonderes mit der Mikrowelle machen. Aber da gab es eine Mikrowelle und die konnte man benutzen. Aber mit was, fragte man sich. Mit irgendwelchen Marmeladengläser oder mit einem Filmentwickler? Das ist doch alles Bullshit. Das ist also Hamster. Ja. Und damit hat man quasi den Sohn, den alten Sohn der Familie geärgert.
Ja, klar, auch recht nachvollziehbar. Geht einfach in sein Zimmer rein, holt sich den Hamster und wenn man ihn den dann zurückgibt in seinem explodierten Zustand, naja, dann ist das Spiel halt einfach vorbei.
Ja, 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 natürlich.
Zu Recht.
Aber man konnte ihn auch rauslocken, indem man draußen geklingelt hat. Also man stellt einen Charakter draußen hin, klingelt an, andere wartet oben im Nachbarraum und dann kann man da rein. Also das sind schon sehr vertrackte Ideen, die dahinter stecken. Und ich möchte mal ein Zitat vorlesen aus der Happy Computer. Das war wohl mal ein Magazin, das habe ich nie gelesen. Das ist Software, die zeigt, was fähige Programmierer können. Komplexe, benutzerfreundliche und höchst unterhaltsam. Zur Grafik ist vielleicht zu sagen, dass sie technisch dem Commodore nicht ausnutzt. Kein Soft-Scrolling, wenig Farben. Die witzigen Zeichnungen trösten darüber locker hinweg. Darf ich dir verraten?
Das ist ein zeitgenössisches Zitat.
Das war zeitgenössisch tatsächlich, also als das Spiel rauskam.
Ja, gesagt, genau. Ja.
Genau, in Happy Computer. Und das ist von Boris Oliver Schneider-Johne, auch kurz Boris Schneider genannt.
Ist er von Kraftwerk? Nein, das war jemand anderes.
Nein, das ist der Übersetzer aller LucasArts Spiele seit 1990, also seit Monkey Island. Mhm. Das heißt, er war bei Happy Computer, hat was Tolles geschrieben über Manic Mansion und 3 Jahre später war er der Hauptübersetzer. Ne? Und er hat auch bis vor kurzem oder vor ein paar Jahren noch einen Podcast gehabt. Also bei Boris Schneider-Johne kann ich wirklich empfehlen. Toller Mann, hat auch viel zu erzählen.
Ah ja. Ja, also ich kann wirklich nur sagen, also dass die Übersetzung sind wirklich gelungen. Also man spielt und lacht sehr viel mit den deutschen Versionen. Und auch, aber das Original ist natürlich auch sehr lustig.
Natürlich. Und ja, nach Manic Mansion gab es dann erst 6 Jahre später tatsächlich einen zweiten Teil. Day of the Tentacle.
Day of the Tentacle. Warum Tentakel? Tentacle?
Ah, ja.
Weil das auch Protagonisten sind, die oder Charaktere, die in dem Haus wohnen. Ja, das sind halt einfach so Tentakeln.
Ja.
Hüpfende Tentakeln.
Genau.
Mannsrose.
Aber wahrscheinlich irgendwelche Experimente von Dr. Fred oder so. Ne? Und sie sind auch vom Charakter recht unterschiedlich. Ne? Also das lernen wir auch im zweiten Spiel. Direkt am Anfang im Intro.
Also da kann ich mich jetzt nicht mehr so ganz dran erinnern, aber diese lustigen Zeichnungen kann ich mich noch erinnern. Oh ja,
großartig. Aber das erste Spiel beginnt damit, dass Dr. Fred irgendeinen nuklearen Abwasser in den Fluss oder in den Bach fließen lässt und okay. Lila Tentakel davon trinkt,
um die so
Weltherrschaft zu ergreifen, weil dadurch wachsen ihm Arme. An Mutation.
Die haben sie sonst gar nicht.
Und sie haben sonst keine Arme, genau. Und damit ergreift er die Weltherrschaft. Und,
take over the world.
Genau.
Du hast, glaube ich, auf Englisch gespielt, ja.
Richtig, richtig. Es ist großer, großer Spaß. Da spielt man auch wieder Bernard, der Physiker ist wieder dabei. Dr. Fred ist unser Freund, der ruft uns quasi zu sich und die Welt zu retten. Und um das zu tun, sagt er, können wir ganz einfach mal eine neue Erfindung nutzen hier mit dem Chrono-John. einfach mal 5 Stunden in die Vergangenheit und das ganze Problem wird gelöst. Also dann verhindern wir, dass Lila Tentakel vom Wasser trinkt und dann ist es fertig.
Also ein bisschen so Terminator-Style, ne?
Genau.
Also nicht ganz so brutal.
Und aber dafür muss natürlich erstmal ein Diamant gefunden werden, damit das anläuft, aber es klappt dann doch nicht so gut. Der Diamant war wohl nicht ganz rein.
Die 3 Charaktere werden dann verteilt, ne? Also einer bleibt in der Gegenwart, der andere ist in der Vergangenheit und die eine Dame, die geht in die Zukunft. Und es war witzig, ne? Weil man spielt in diesen 3 verschiedenen Ebenen auch wieder mit 3 Charakteren. Und das, was der eine in der Vergangenheit tut, hat natürlich wieder Auswirkungen auf die Gegenwart. Ja. Weil ich weiß zum Beispiel noch, was man irgendwie, man brauchte, in der Gegenwart braucht man einen Staubsauger. Und deswegen musste in der Vergangenheit jemand dafür sorgen, dass ein Gesetz, also das in das Grundgesetz geschrieben, die amerikanische Verfassung, dass jeder Haushalt einen Staubsauger besitzen möge. Und
Klopp
ist er dann in der Gegenwart da und man kann ihn benutzen.
Herrlich, herrlich, genau. Ja, und auch ein paar andere Sachen, wie man brauchte in der Zukunft Essig und dann muss man in der Vergangenheit halt einen Wein verbuddeln.
Ja, das ist einfach witzig, weil solche skurrilen Ideen einfach, ne, das ist glaube ich, sehr unterhaltsam. Das hat man, glaube ich, auch heute noch Spaß daran, das zu spielen.
Ja, das ist ein Klassiker. Das wurde auch nochmal neu aufgelegt. Also das könnte man sogar für einen Mac zum Beispiel einfach im App Store finden. Genauso wie die neuesten Monkey Island Teile.
Ja.
Also Day of the Tentacle oder ich hab's von Steam. Ich hab's hier sogar. Ich sehe rechts das Icon in der Icon-Liste. Ich hab's lange nicht mehr gespielt, aber ich hab's mir gekauft. Und auf der ersten Etage gibt's einen Computerraum.
Und da kann man mit dem Computer kann man den ersten Teil spielen. Spiel im Spiel.
Ja, man kann wirklich Manic Mansion dort spielen. Das komplette Spiel.
Ja. Es gibt ja auch so C64 oder Amiga 500 Emulatoren. Heißt das Emulatoren? Ja. Mhm. Da kann man sich auch von diversen Websites diese Spiele da runterladen. Man kann die dann auch auf dem PC, auf dem Mac spielen oder auf dem PC. Und hat ja einen sehr kleinen Fenster, ne? Was natürlich sehr wenig Pixel brauchte.
Ja. Ja, aber der eigentliche Nachfolger von Manic Mansion war Zack McCracken, 1988. Eine ganz, ganz andere Story, die da erzählt wurde. Von einem Journalisten,
ne?
Ja, genau, der wurde auf die Reise geschickt, um eine Story über ein 2-köpfiges Eichhörnchen, einen 2-köpfigen haben sie es,
Skrull,
zu schreiben. Und irgendwie kommt er da in so eine ganz merkwürdige, auch so ähnlich wie bei Baphomets Fluch, Verschwörergeschichte.
Ja, ja, da geht es, glaube ich, um so Verschwörungstheorien und so komische, heißen die Verschwörungstheorien, Mythen und so, ne? Urbane Legenden und
genau,
so. Genau.
Ja. Und auch irgendwelche Geschichten vom Mars und sonst was.
Also ja, stimmt, man muss auch zum Mars fliegen und all sowas, ne?
Genau, da gibt es dann auch zwei Frauen auf dem Mars, die zwischendurch auch die Haarfarbe wechseln. und ich habe in The Return gelesen, tatsächlich waren die empfunden von Freunden von den Programmierern, die das tatsächlich so getan haben und auch so genauso hießen.
Ja, ah, ja gut, so hat man ein bisschen was einfließen lassen.
Genau, genau. Und dann gab es auch tatsächlich das Benzin für die Kettensäge, aber keine Kettensäge.
Na ja, doof, ja.
Na, also so Crossover, schade.
Ja, ja, klar, so Running Gags oder so.
Genau,
so
oder rote Heringe, da hat man es auch genannt. So Dinge, die es da gibt, aber mit denen man nichts machen kann. Aber dadurch, dass es da ist, dass man, na, einmal lacht. Ne? Feine Sache. Also sag mal, Kraken, auch da, das war nicht einfach, das Spiel. Man ist um die Welt geflogen. Hat auch in Kathmandu einen Bettler mit einer Kreditkarte irgendwie was abgenommen oder was bekommen, wenn man das getan hat. Also das war schon ziemlich skurril. Also ich kann mir erinnern, dass ich sehr oft am Flughafen war bei dem Spiel.
Ja, ja, man musste ziemlich viel fliegen, ne? Durch die ganze Welt und dann auch in irgendwelchen Irrgärten, irgendwelchen Regenwäldern.
Oh, also Irrgarten in der Pyramide.
Lang.
Oh ja, Gott, oder Pyramiden, oh Gott. Ja. Da sind wir fast beim nächsten Spiel.
Raus, aus dem Bild, aus dem rechts raus aus dem Bild, dann kommt dann irgendwo hin, sieht wieder ganz aus wie vorher und naja, das war ein bisschen nervig, diese Stellen. Aber,
ja. Aber der Humor tatsächlich, der ist wieder 1A.
Also sehr, sehr ikonisch ist auch diese Karnevalsbrille mit so einer Nase und einem Schnäuzer dran, ne? Spielt eine wesentliche Rolle in diesem.
Ja, genau, da gibt's, kann man sich damit tarnen vor den Aliens oder so? Irgendwie ja, sowas, ja,
ich glaube,
ne?
Weil die Aliens halt auch so sich aussehen. Damit tarnen. Deswegen sieht man aus wie ein getarnter Alien und die Aliens denken, man wäre auch ein Alien oder so.
Ja, ja.
Oder was?
Und zwischendurch gibt es dann Cutscenes, wo man die Aliens sehen, die auch so Cowboy-Hüte aufhaben, wie die sich erzählen, was sie als nächstes machen oder so und was sie planen.
Naja.
Und die Welt zu übernehmen. Ja, Weltherrschaften, das ist ein großes Thema. Bei LucasArts. Genau. Und bei diesen Spielen, wie gesagt, es war zwar knifflig und schwer, aber man konnte nicht sterben.
Ja gut, aber man konnte irgendwann den Spielspaß verlieren, wenn man einfach nicht mehr weiterkommt. Aber das ist auch der Reiz des Spiels, dass man einfach, das wäre sonst zu einfach. Man muss diese Rätsel auch lösen.
Genau, genau. Kommen wir zu Indie.
Ja.
Indiana Jones 3 ist eigentlich von der Story exakt das, was ihr als Indiana Jones 3 kennt. Der letzte Kreuzzug. Ne, also der Film, den gab es auch Ende der 80er. Sehr, sehr beliebt und bekannt. Vielleicht sogar der beliebteste Indiana Jones Film ever. Auch heute noch.
Das ist der mit Sean Connery, ne? Als Vater.
Ja, als Vater, genau. Ja, richtig.
Indys Vater.
Ja, der ist wirklich toll. Und auch wieder Nazis, ne? Ganz viele Nazis.
Ja, das mit den Nazis, da wurde das gerade erwähnt, natürlich, ne? Die kommen im Film vor, aber auch im Computerspiel.
Na,
und
klar.
Ich glaube, das war doch eine Kontroverse, ein bisschen heikel bei dem Spiel. Man sieht ja auch diese Hakenkreuze in einigen Szenen, ne?
Ja.
Ich meine, das wurde dann auch irgendwann auch mal entweder verpixelt oder raus. Kann auch sein, dass ich mich da täusche, aber.
Ja.
Ich glaube, das war ein Problem.
Also ein größeres Problem war es bei einem 3D-Shooter, dem ersten 3D-Shooter. Vor Doom gab es Wolfenstein 3D. Und da gab es tatsächlich dann für Deutschland eine bereinigte Variante, wo man keine Hakenkreuze mehr gesehen hat.
Vielleicht meine ich auch das.
Ja, ja.
Irgendwie sowas in diesem Zusammenhang.
Aber natürlich war es nicht klar. Man musste es auch im Film braucht man ja heutzutage noch eine Genehmigung, um das benutzen zu dürfen. Ne? Man muss darlegen, dass es sich um einen historischen Kontext handelt und dass es tatsächlich wichtig ist, das zu zeigen.
Ja? Ja, ja.
Und nicht irgendwie leichtfältig oder verherrlichend gezeigt wird. Ne?
Genau. Ich habe zum Beispiel letztens hier in Hagen im Theater das Musical gesehen von Mel Brooks, The Performers, wo es auch um eine Nazi-Parodie geht teilweise und eine Inszenierung eines Musicals über Adolf Hitler, was total überzogen ist, aber es war schon sehr, sehr verstörend zu sehen, dass sie auch in diesem Theaterstück diese Banner auf der Bühne gehisst haben, diese riesigen Hakenkreuzen, also so ganz, naja. Also
habt ihr einen Kloß im Hals stecken? Ne?
Ja, ja, irgendwie
beklemmend.
Anderes Thema, gehen zurück.
Ganz anderes Thema. Ja, aber am Ende gewinnen die Guten, ne? Das wisst ihr bei Indiana Jones.
Ja, das ist so viel klar.
Ja, ja. Und es gab dann die Idee, nach Indiana Jones 3, also Letzter Kreuzzug, einen weiteren Film zu machen.
Mhm.
Oder eine weitere Geschichte zu erzählen.
Der nicht gemacht wurde, oder?
Nein, der wurde nicht gemacht. Nein, nein. Also viel, viel später gab es dann das mit diesem Kristallschädel. Ne? Das war, glaube ich, vor 10 Jahren oder so. Mhm. Und aber 1992 ging die Geschichte trotzdem weiter von Indiana Jones. Und zwar nur als
Videospiel.
Als Point-and-Click-Adventure von LucasArts oder Lucasfilm Games, wie sie da noch hießen. Und Indiana Jones and the Fate of Atlantis, also
das Schicksal.
Das Schicksal von Atlantis. Genau. Ja. Es geht darum, irgendwie Atlantis zu retten, beziehungsweise das Geheimnis zu lüften.
Ich glaube, ich habe Indie 3 mal gespielt. Also das sagt mir jetzt gar nichts.
Indie 3 musste man noch boxen, ne? So beim Türsteher.
Das hatte ich
aber,
glaube ich, auch noch auf dem Amiga 500.
Island. Ja, wie Monkey Island. Oh, mit den ganz vielen Disketten.
Mit ganz vielen Disketten, mit ganz viel Ladezeit.
Leute, Leute, Leute. Diskettenwechsel. Ja, ja. Ansonsten.
Jetzt hast du noch ein schönes Spiel stehen, das ich glaube ich auch selber gar nicht kenne. Hast du das gespielt?
Was denn?
Loom.
Natürlich.
Oder haben wir es zusammen gespielt?
Wir haben es zusammen gespielt, da bin ich mir sicher.
Okay.
Denn, und du kommst gleich wieder drauf, wenn du vielleicht auch auf den Wikipedia-Link hier klickst.
Ich habe schon gelesen, ja, da ging es um Musik, ne?
Es ging um Musik, also man hatte keine Verben gehabt, sondern man hat Zaubersprüche gelernt und Zaubersprüche konnten man nur wiedergeben, indem man eine Tonfolge eingegeben hat.
Das alte Sensospiel.
Ne, auf Notenblatt, ne? Tatsächlich. Das heißt, man musste sich ein bisschen die Sachen auch merken und dann die Sprüche dann da abspulen. Auch eine sehr, sehr fantastische Märchengeschichte, Loom, wo es um einen Webstuhl, glaube ich, oder so geht.
Ja, Loom ist Webstuhl, ne?
Genau.
Ich
stecke nicht mehr so tief drin, aber es war tatsächlich anders. Es war nicht so wie Manic Mansion, Zack McCracken und Indy, so dieses, der Held geht jetzt durch die Gegend, sondern das war. Keine Ahnung, ich erinnere mich, nur dass es nicht genauso war. Es war einfach fantastischer, keine Ahnung. Vielleicht auch kürzer auch. Ja, man sagt auch, die EGA-Grafik, das ist älter, Leute, das ist viel weniger Farben, 16 Farben, sei schöner als die VGA-Grafik, die wir dann, glaube ich, gespielt haben.
Also ich glaube, es ist ein bisschen kunstvoller angelegt, ne, dieses Spiel.
Ja, 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 Kunst, richtig, ja. Ja, ja. Genau, aber ich habe da nie ein Remake oder so von gesehen.
Also 1990 Loom, das steht für sich so ein bisschen.
Das steht total für sich, aber ich wollte es trotzdem erwähnen.
So, und jetzt das große Highlight, eines der kultigsten Adventures überhaupt. Das ist ja am Anfang ja auch schon angespielt.
Ja, jetzt kommt. Jetzt
kommen wieder die karibischen Klänge.
Jetzt kommt der zweite Teil.
Ja, jetzt kommt der zweite Teil, fängt genauso an wie der erste. Hey, ein bisschen mehr Slap-Bass, Synthesizer-Sound. Da ist ein bisschen was von einem Song von Tears for Fears, an den das mich ja jetzt erinnert.
Ey, wenn ich die Musik höre, also macht's immer wieder.
Ja, das ist ein cooles Thema.
Das macht gute Laune.
Die hat Wiedererkennungswert.
Absolut. Das habe ich wirklich sehr, sehr gerne gespielt.
Also Monkey Island, kurz gesagt, das ist die Geschichte von dem auch Piratenanwärter
Guybrush Threepwood. Warum heißt er Guybrush? Weil er wurde mit Paint gezeichnet und hießen die Sprites immer Brush.
Ach so.
Und er hat es abgespeichert als der Typ, also Guy.
Ja, der Entwickler, oder?
Ja, genau. Also hieß die Datei Guy.brush.
Ah, ja, da sind ja diese ganzen lustigen kleinen Anekdötchen da drin.
Genau.
Naja, und dann ist es wirklich so ähnlich wie das, was später auch bei Pirates of the Caribbean, der Film, ne? Geisterpiraten kommen da auch vor.
Oh ja,
Voodoo. Geisterpiraten, Voodoo, LeChuck, und ganz viel Grog und Malzbier.
Rootbier.
Ja, im Original ist das Rootbier, ne? Das ist so ein ganz komisches, schmeckt irgendwie wie Zahnpasta, ne? Ja. Dieses Getränk.
Zahnpasta-Limo. Minzlimo, das ist echt wild. Ja.
Und
heute Dr. Pepper ist noch so ähnlich.
Ah, ja, ja. Ja, ja, stimmt, genau. Ja, aber das gab es auf dem deutschen Markt natürlich damals nicht. Deswegen muss man irgendwie Malzbier nehmen. Dann wurde man beschimpft als du elender Malzbiertrinker.
Das muss die Idee von Boris Schneider gewesen sein.
Ja, wirklich, das sind solche Sachen. Wenn das gelingt am Übersetzer, das ist so diese Standardsätze, na gut, ja, die jetzt nicht jeder kennt, aber ja, jeder, der dieses Spiel gespielt hat, so ähnlich wie, wir haben letztens über Jim Henson gesprochen und die Dinos, ne, wer ist da, wer noch, ich bin da, wer noch und solche Sachen, ne, nochmal das Baby, also so geflügelte Worte geworden sind. Und dann hat man was erreicht, ne? Und ich glaube, du elender Malzbiertrinker oder die ganzen Beschimpfungen, die Flüche, die da ausgestoßen worden sind, die Piraten untereinander. Also hier ähnlich wie die ganzen anderen Click-Adventures, ging es Puffpony Click-Adventures, geht natürlich auch wieder darum, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Aber da bei Monkey Island spielen die Dialoge oder das Reden der Charaktere noch eine viel, viel, viel größere Rolle. Man hat wirklich ganz lange, wahnwitzige Dialoge. Man muss mal auch versuchen, die richtigen Informationen in Gesprächen herauszufinden. Und dann kriegt man, ich glaube, so eine Auswahl von 4 verschiedenen Sätzen. So ein bisschen so ähnlich wie beim, vom Prinzip her, wie bei Wer wird Millionär? Dass man 3 ja, irgendwie mögliche, wahrscheinliche Sätze hat, die einen weiterbringen und einer ist einfach nur Quatsch.
Ja,
und
ja,
man möchte, das hat man glaube ich auch wirklich zum ja, bis zum Exzess betrieben, man will ja auch wirklich wissen, was sind die Reaktionen auf diese ganzen Sätze, auch wenn es einen wirklich weiß, dass man nicht, dass es einen nicht weiterbringt.
Ich glaube, man hat auch viel Zeit damit verbracht,
Dinge angeklickt,
um die Beschreibung davon zu lesen, weil das alles nur lustig war.
Genau, genau. Und deswegen hat es auch wirklich lange gedauert, das zu spielen.
Ja.
Und am Amiga 500 noch länger, wie schon erwähnt, weil viele Disketten, wenig Speicherplatz und es muss immer nachgeladen werden.
Ja, ich glaube, Monkey Island 1 waren so 8 Disketten und,
sowas, ja,
und mehr als 10, 12, 13, 14 waren man Monkey Island 2.
Ja, ja, das haben wir, glaube ich, auch damals auch wirklich noch, als ich den Amiga 500 bekommen habe, bei mir gespielt. Ne?
Erstaunlich.
Und später dann auf dem PC.
Erstaunlich, 1990 war das ein Hit tatsächlich, Monkey Island. Und erst und schon ein Jahr später, also ich glaube, in der Entwicklungszeit wird man es heute nicht mehr hinkriegen, kam dann Monkey Island 2 raus.
Ja, wirklich schnell, ne?
Wirklich, wirklich fix.
Und dann sehe ich hier nur die Zahlen 97, 2000, 9 und 22. Ja, willst du da kurz nochmal was zu den Sequels sagen?
Ja, 22, Leute, wisst ihr, da gab es Pottermaus schon und ich habe davon erzählt, dass ich das tatsächlich auch gespielt habe und ich habe es bis heute nicht zu Ende gespielt. In Vorbereitung für diese Sendung habe ich es nochmal angefangen. Guybrush sitzt mit seinem Sohn auf einer Bank und wenn man das Spiel startet und der fragt dann immer, also der Papa Guybrush fragt seinen Sohn, und weißt du noch, was wir gemacht haben oder wo wir waren? Und dann kann man als Sohn antworten, ja, lass uns schnell weiterspielen. Oder, nee, fass nochmal zusammen. Und dann macht er das. Dann macht er eine Zusammenfassung und man kann dann weiterspielen. Weil früher war das ja so, wenn du irgendwo warst und abgespeichert hast und du startest wieder, fragst du dich, wo war ich denn jetzt hier eigentlich? Ach, war ich da schon? Ich gehe da nochmal hin. Ne? Und da wird man so rangeführt und hat ein schönes Hilfesystem. Ne? Also eigentlich schon zu einfach, dass man schon fast bis zu, ja, willst du jetzt wirklich die Lösung von uns erfahren? Ne? Also in dem Hilfebuch, das mit eingebaut ist. Und das ist einfach schön und in die neue Welt geholt. Ne? Return to Monkey Island heißt der neue Fall. Und wer bis hierhin zugehört hat und diesen Titel nicht kauft oder nicht hat, nee, kann es nicht geben. Also Leute, das ist großartig, dieses Spiel. Ne? Ich will noch nicht in meine Top 3 sliden, aber wer weiß. Nee, in die Top 3 nehmen wir rein. Ne? Einzelne Titel, das ist schwierig, sonst muss man dann mal gucken. Aber ja, das ist wirklich groß, 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 dass das nochmal möglich war. Und das war nur möglich, indem Ron Gilbert die Rechte wieder zurückbekommen hat von Disney. Ne, weil da steckt nicht Disney hinter Return to Monkey Island. Ne? Das ist also gar nicht so simpel gewesen.
Was uns wieder auf, zumindest mich an eine andere Folge erinnert, in der wir, worauf wir immer noch warten, The Return of Dr. Snuggles. Und wer hat eigentlich die Rechte an Dr. Snuggles?
Und was wird aus dem Dr. Snuggles Freizeitpark?
Ja, genau. Aber wir wollten ihn nochmal anmailen, ne? Dann muss ich nochmal machen.
Ja.
So, unsere persönliche Top 3.
Ja, hätten wir gehabt, also mit, aber jetzt hat man noch ein weiteres Kapitel tatsächlich, wo ich gesagt habe, es gibt ja noch viel, viel mehr.
Ach so.
Also, wir haben wirklich nur Creme de la Creme rausgesucht und auch die Return hat nur Best-of gemacht. Ne? Es gibt natürlich noch ein bisschen mehr. zum einen liest man das in der im Amiga Joker oder PC Joker im Archiv nach oder halt hier nochmal in dieser wunderbaren Zeitschrift. Da sind auch andere Dinge nochmal erwähnt. Sierra hat natürlich viel mehr Spiele gemacht, als die wir erwähnt haben. Die haben ja auch mal als wirklicher Software-Anwendungsprogrammhersteller angefangen, Anfang der 80er. Mhm. Völlig verrückt. Und es gab neben den Spielen, die wir genannt hatten, also Space Quest und King's Quest und Larry, gab es noch Quest for Glory und Gabriel Knight oder Freddy Fracker, da fehlt ein F. Freddy Fracker's Frontier Farmers, ist ein Spiel, was im Wilden Westen spielt. Man ist ein Apotheker, okay, und man muss Sachen zusammenmischen. Also,
ja, wer kommt auf sowas, ja?
Wer kommt denn auf sowas? Sehr schön gemacht. Ich meine, heutzutage gibt es immer noch irgendwelche Krimis im ersten, die so anfangen oder so mit Apothekern. oder LucasArts hat noch viel, ja, viel mehr Sachen gemacht. Ne? Eine Sache, auf die wir jetzt vielleicht auch nicht mehr in die Tiefe eingehen, war Sam & Max. Ne? Dieses Comic, Hasen, ne? Wir kannten das Comic gar nicht, aber in den USA war das eine große Nummer. Mhm. Ein kleiner Hase und ein großer Hund. Also die arbeiten bei der Polizei. Unglaublich. Grim Fandango, das erste Point-and-Click-Adventure ohne Point-and-Click, also ohne Verben, ohne Maus, also wo man die Charakter mit der Tastatur steuern musste, in 3D. Sehr schön gemacht, spielt so im mexikanischen Totenkult, ne? Tag der Toten und so.
Ja, hier, dieser Disney-Film, ne?
Wie der Disney-Film, genau. Die haben alle Grim Fandango gespielt und den Disney-Film gemacht, genau. Der uns jetzt gerade nicht einfällt. Und The Dick habe ich auch gespielt. Das ist eine Geschichte von Steven Spielberg, die er nicht verfilmt hat, aber die er dann LucasArts gegeben hat und macht dann ein Adventure draus. Es geht darum, dass ein Asteroid die Erde bedroht. Ja, mal wieder. Und natürlich müssen dann Menschen ab und müssen das in die Welt retten. Klassisch. Und das ist sehr, sehr bedrückend, sehr atmosphärisch gemacht. Also ganz ruhig und die ganze Zeit Soundkulisse und auch die Grafik in Blau gehalten und die ganze Zeit. Es ist kein richtiges Licht, sondern wir sind ja im Weltall und so. Also wie dieser Film mit Sandra Bullock. Ach, herrlich.
So sieht das, wenn wir irgendwelche Sachen anfangen darüber, dass sie uns einfallen und überhaupt nicht wissen, was es ist. Dieser Film mit Sandra Bullock, während du schliefst, nein.
Das Netz. Eieiei. Ach Mensch, kommen wir zu unseren Top 3.
Den muss ich jetzt ganz spontan mal nachdenken, aber ich glaube, das ist auch wirklich die Top 3. Also ich fange an, dann du, dann und so weiter, ja?
Du machst erst deinen dritten, dann mache ich, dann ich den dritten und so weiter. Du fängst an.
Ja, ich würde sagen, auf meine 3 würde ich Zack McCracken packen.
Warum?
Weil, das ist das ein Spiel, was ich wirklich richtig toll fand, aber es auch ein bisschen seine Schwächen hat, wie zum Beispiel diese gerade erwähnten langen Irrgärten und so weiter, und dass man nicht an manchen Stellen nicht mehr so ganz richtig wusste, was man machen sollte, aber es halt nicht so gut ist wie die beiden anderen, die ich gleich noch erwähnen werde.
Genau, also ist die Auswahl ist nicht einfach. Die ist nicht einfach. Bei mir landet auf Platz 3. Und das ist eine kleine Überraschung.
Was aber spannend.
Manic Mansion.
Ah, okay.
Manic Mansion mit Day of the Tentacle natürlich. Das kann man nicht mehr alleine sehen, finde ich. Weil es tatsächlich sehr, sehr kreativ mit dem Thema umgegangen ist. Ne? Es sich getraut hat, dass dieses Element des Sterbens rauszunehmen, also der erste Manic Mansion Teil ja noch nicht, aber der zweite, ne, hat es dann komplett eliminiert und sehr liebevoll uns Charaktere gezeigt hat, wie die Tentakeln, die heute noch sehr ikonisch sind.
Ja, das stimmt. Ja, auf meiner 2 wäre dann, lass mich kurz überlegen, Monkey Island, aber der erste Teil.
Aber der erste Teil.
Da haben wir gerade drüber geredet, was in die Vorzüge waren, also wirklich die diese vielen, vielen Gags, und ich habe es einfach wirklich sehr gerne gespielt und mich auch immer wieder so gefreut, dann dran zu setzen und weiterzuspielen.
Ja, zur Feier des Tages kommt immer ein bisschen Monkey Island Musik, weil auch bei mir ist Monkey Island auf Platz 2. Ne? Also die Gags sind kolossal, Die Ideen, die da drin stecken, machen Spaß. Die Grafiken für die damalige Zeit, wirklich sehr, sehr schön.
Genau, auch sehr detailliert. Ne? Ja. Das habe ich auch das erste Spiel auf dem Amiga gespielt, was natürlich dann auch wieder ein bisschen besser aussah.
Genau. Und dann habe ich es auf dem PC gespielt. Und auch jetzt, also mit Monkey Island, meine ich auch den allerneuesten Teil, Return to Monkey Island. Auch der dritte Teil war toll, der dann in dieser komischen 3D-Grafik kam, ein bisschen Vektor-Stil. Ach so, das
Gerenderte, ne?
Ja, das Gerenderte. Und diese Tales of Monkey Island waren eigentlich auch nicht schlecht, aber komm, die Klassiker sind 1 und 2, die wurden ja auch nochmal für einen Mac in den App Store gepackt und mit, seit 2010 war das oder so, zum 20-jährigen Jubiläum wurden die nochmal neu aufgelegt, die Special Editions. Nee, Monkey Island ist ein All-Time-Favorite, also das geht gar nicht anders, das muss man kennen.
So, und meine Eins wäre einfach Maniac Mansion, weil es geht eigentlich gar nicht ohne dieses Spiel. Das hat irgendwie alles in Gang gebracht und das hat mich damals so fasziniert und man hat auch wirklich so viel darüber nachgedacht, was passiert da mit diesen Charakteren. Auch allein diese Typen, die da entwickelt wurden, ne? Das ist so eine richtige Geschichte, die da erzählt wird, ne? Und die ist so auch so absurd, aber das ist einfach, ja, dieser Bann dieses Hauses und ich weiß auch noch, wie man da saß angespannt und man weiß, wenn er jetzt in diese Küche reingeht, man geht ein bisschen weiter nach rechts, dann gleich kommt sie, gleich steht da die verrückte Wissenschaftlersgattin und rennt einem hinterher, da muss man schnell raus und sich verstecken in einem der nächsten Türen.
Da kommt
und
so. Edna. Eingesperrt.
Also das war eine, also wirklich ein sehr, sehr tolles Spiel. Ja.
Super. Es ist ein würdiger Nummer 1, tatsächlich. War ja bei mir auf Platz 3.
Ja.
Jetzt meine Nummer 1.
Ich weiß es ja schon, weil du vorhin gesagt hast, es stand da irgendwo, aber das,
Timbleweed ja, das Park. Bin ich jetzt. Timbleweed Park, Mitch. Du hast es nicht gespielt, Park. Du hast was verpasst. Auch das ist ein wunderbares neues Spiel, was man immer noch kaufen kann und was wunderbar auf Mac läuft. Es ist komplett retro. Ja, es sieht aus, wie als hätten wir gerade 1997 und zum ersten Mal Manic Mansion. Richtig pixelig.
Also
die,
87 meinst du dann
wahrscheinlich? 87. Da die Wortleiste ist unten, die Verben, die Verbenleiste, die ist da. Es ist alles so wie damals. Und nicht irgendwer hat das gemacht, sondern Ron Gilbert mit Gary Winnick, die Monkey Island und Manic Mansion gemacht haben. Haben sich nochmal zusammengesetzt und dieses Spiel gemacht. Ne? Also und weitere ehemalige Lucasfilm-Mitarbeiter wurden ins Team geholt, wie David Fox, mit dem in der Return auch nochmal ein Interview ist. Und es ist wirklich fantastisch. Wirklich. Hintergrundgrafiken. Das ist
eine Agentengeschichte.
Genau. Es ist so ein bisschen Twin Peaks, Akte X, ne? So. Oder also, Outer Limits.
Auch dabei.
True Detective.
So Mystery auch dabei.
Ja, genau. Viel Mystery. Also das Genre ist, wie steht es hier? Neo-Noir-Mystery-Satire. Alles in einem rein. Timbleweed Park ist eine Kleinstadt, in der das Ganze spielt. Und zwei FBI-Agenten, also Angela Ray und ihr Junior-Agent Antonio Reyes, der auch die ganze Zeit verarscht wird, ermitteln in einem Mordfall. Genau. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich cool.
Und ich sehe gerade, unsere Notizen, deine Notizen, es gibt zahlreiche Running Gags und Easter Eggs, die meisten davon in Bezug auf die berühmten Spiele Maniac Mansion, Zack McCracken und Monkey Island. Ja gut, dann ist es doch was für mich, oder?
Ich glaube, das ist genau das Spiel für dich, Mitch.
Wo kann man spielen? App Store?
Ja, guck mal auf die Webseite von denen oder über die Wikipedia findest du es. Also ob das bei Steam kaufen kannst oder ein App Store, weiß ich nicht genau, wie es verbracht wird, aber wie gesagt, du kannst es dir für eine kleine Mark besorgen. Es gibt es, glaube ich, sogar, gab es Timbleweed Park auch, also wie Return to Monkey Island, für die Switch. Auch das ist durchaus möglich. Ich glaube, Timbleweed Park gab es auch für die Switch, wenn man das
ist
lieber
mag.
Ist
in unserem Haushalt vorhanden?
Ja, könnte bei mir
auch. Schauen, ja.
Tatsächlich.
Zufällig.
Ja, guck, da haben wir noch eine Überraschung auf Platz 1.
Ja, das stimmt. Ja, guck mal, dann ist das diese super runde Sendung. Wir haben am Ende noch was rausgehauen.
Ja, und alle, die jetzt aufgepasst haben, haben gemerkt, wir hatten zwar Spaß mit Space Quest, aber eigentlich mögen wir es hier gar nicht. Also, das haben wir halt einfach so auf Ferner liefen, nicht in den Top 3. In den Top 3 wäre es was anderes, ne?
Ja, nö, aber ich glaube, die Rätsel waren schon okay und so bei Space Quest und sowas, ne? Halt nur, nur ja, ziemlich oft musste man leider wieder von vorne anfangen.
Richtig.
Tja,
da haben
dann
wir doch
bleibt
eine
uns nur
runde
zu
Sache
sagen,
hier auf den
eine runde Sache,
aufs
weil
Parkett
wir
gezaubert.
klopfen uns digital hier auf die
Guck mal
Schultern.
auf die Uhr. Das ist ja der Wahnsinn.
Der Wahnsinn, was wir da hier für lange Sendungen haben. Na, dann freuen wir uns, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und kommen auch schon direkt zum Outro.
Ja, nicht viel schnacken. Guck mal auf die Uhr.
Ja. Leute, da muss ich die Shownotes noch zuschreiben. Mensch.
Ja, Copy-Paste, Copy-Paste.
Aber Ant hat ja wieder super Vorarbeit geleistet, klar.
Oh ja, das. Also macht bitte keinen Podcast ohne Skript. Ne? Das will keiner.
Nein, Leute, macht das nicht.
Ja, auch wenn
Du hast
sich
die
das manchmal
falschen
irgendwie
Worte.
abgelesen bei mir anklingt, seid dankbar, dass wenigstens Vorbereitung da ist.
Ja, das
Keine
ist dann so chaotisch wie bei
Labergeschichten.
mir.
Wer will denn das? Genau, sonst hört ihr immer nur den Mitch.
Ja.
Ach, Mitch. Hat das Spaß gemacht?
Ah, Potamus. So, und jetzt ab an die Konsole und zocken.
Yeah. Und das Return-Magazin kaufen.